Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Ja, hallo. Wir sind wieder hier bei Sternenwege, deinem Podcast rund um Sternkinder oder ja, um Sternkinder, über Sternkinder, für Sternkindeltern und Mitfühlende und Betroffene und so weiter. Aber heute gar nicht im Standardformat, sondern heute im Leuchtfeuerformat. Das erste, wie wir es euch schon in der Folge vom Montag angekündigt haben. Und zwar, wir angekündigt haben, also ich bin nicht alleine, das haben wir auch am Montag schon geteasert. Also es ist jetzt wenig überraschend, dass diese Leuchtfeuerfolge zu zweit stattfindet. Ich habe Tim wieder dabei.
Moin zusammen.
Wo ihr ja schon am Montag einiges gehört habt, könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vielleicht hört ihr aber auch gerade nahtlos ineinander über Montag und heute. Kurz nochmal zum Thema Leuchtfeuer, falls ihr es Montag noch nicht gehört habt. Leuchtfeuer wird die Sternwege-Special-Reihe, wo es um Hilfsangebote rund um Sternkinder, Sternkindeltern, Sternkindgeschwister und so weiter gehen soll. Und das ist egal, ob wir da über Kinderbücher reden, ob wir über Malbücher reden, ob wir über ein Sternband reden, über Selbsthilfegruppen, über Vereine, die nähen. Und was es da nicht noch alles gibt. Ich glaube, da ist mittlerweile so viel am Markt. Und ich habe schon von einigen jetzt gehört, die sich tierisch auf dieses Format freuen. Auch im Zuge dessen, dass ich bald Flyer rausgeben will, die einfach Sternwege noch promoten wollen, weil sie einfach sagen, sie hätten sich damals selbst gewünscht, als sie betroffen waren, dass sie ohne viel Gesuche eine direkte Anlaufstelle für viele Informationen gehabt hätten, wo einem das Ganze einfach gut angeboten, dargeboten wird. Und dafür soll es jetzt einfach diese Leuchtfeuerreihe geben, die entkoppelt vom normalen Podcast hörbar ist. Das heißt, wenn ihr Leuchtfeuer hört, habt ihr einen Zugang zum Thema, ohne dass ihr den Rest von Sternwege kennen müsst. Und in dieser Kickoff-Folge Leuchtfeuer wollen wir uns dem Thema Dein Sternenkind, eine Stiftung aus diesem Kosmos, widmen, die sich selbst der Sternkind-Fotografie verschrieben hat. Ich glaube, weitestgehend überwiegend ausschließlich, korrigier mich.
Sternkinder meinst du jetzt? In 99% der Fälle. Ja, also es gibt seltene Fälle, wo wir auch ältere Kinder fotografieren, weil wir für uns als Leitsatz eigentlich haben, wir lehnen keinen Einsatz ab.
Nein, aber generell geht es bei euch um die Fotografie.
Ach so, ja.
Das ist eigentlich ausschließlich Fotografie dein.
Ja, natürlich. Ja, genau.
So, und warum wir das Ganze mit Tim machen, das habt ihr entweder schon in der Folge vom Montag gehört. Ansonsten beleuchten wir es auch jetzt ausführlich. Tim ist für Dein Sternkind als Sternenkind-Fotograf tätig. Wir haben in der ersten Folge, nochmal kurzer Recap, mal kurz beleuchtet, woher kennen Tim und ich uns eigentlich, wo hat sich unsere Geschichte wieder getroffen. Also man kann wirklich sagen, das war mal, wir sind mal nebeneinander gelaufen, dann sind wir ganz weit voneinander weggelaufen und dann sind wir irgendwie wieder zusammengeknallt.
So ist es.
Und am Ende der Folge hatten wir auch nochmal kurz betrachtet, wie du zu Dein Sternkind gekommen bist. Ich habe euch gesagt, Leuchtfeuer könnt ihr entkoppelt davon betrachten und hören. Deswegen hier einmal kurz die Zusammenfassung. Tim ist selber zweifacher Vater, hat im Zuge der ersten Schwangerschaft von unserem Schicksal mitbekommen und hat sich dann im Zuge der Zeit ein bisschen mit Sternkindern beschäftigt, ist dabei auf Instagram auf Dein Sternkind gestoßen, hat mitbekommen, dass die sich mit Fotografie beschäftigen. Tim ist selber seit vielen, vielen, vielen Jahren Hobbyfotograf und hat sich dann die Frage gestellt, wie könnte ich mein Hobby besser gemeinschaftsnützlich einsetzen als über diese Institution, über diese Stiftung und ist so dann zu Dein Sternkind gekommen. Also irgendwie aus einer halb betroffenen Schiene und einem Interesse für das Thema bist du in dieses Rabbit Hole eingetaucht und hast denn da aus heutiger Sicht betrachtet gewissermaßen eine Berufung gefunden. Und jetzt in dieser ersten Folge wollen wir auf die Arbeit von Dein Sternkind eingehen, auf das, was sie auszeichnet, auf die Abläufe dort und wollen uns natürlich von Tim auch soweit möglich im Sinne des Datenschutzes etc. pp. Etwas intime Einblicke verschaffen und euch so das Hilfsangebot Dein Sternkind, Sternkindfotografie nahebringen. Ich glaube, es ist tatsächlich eines der Hilfsangebote, das für die meisten Sternkind-Eltern am bekanntesten ist. Weil ich glaube, es ist das, wo du am ehesten mit, also aus von dem, was ich bisher in Kontakten habe, ist es das, wo irgendwie jeder mit Berührung hatte. Mhm. Entweder selbst Fotos gemacht oder halt den Sternchenfotografen gehabt. Und alles, was danach kommt, ist dann eher das, was die Leute sich erarbeiten mussten und so. Mhm. Aber der Sternchenfotograf wird dir meist halt übers Krankenhaus auch angeboten.
Im Idealfall.
Ja. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, das Hilfsangebot, was am verbreitetsten, am bekanntesten ist. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt mal an unsere Zeit denke, abgesehen vom Krankenhauspsychologen, war der Sternchenfotograf auch eines der ersten aktiven Hilfsangebote, das wir bekommen haben. Mhm. Also, wenn man es jetzt Hilfsangebot nennen kann, aber Angebote.
Ja.
Ja. Und deswegen würde ich sagen, Tim, beschreib uns doch erst nochmal kurz die Stiftung Dein Sternkind als solches. So, mhm. wie ist die aufgebaut? Wie ist sie organisiert? Ich glaube, wenn ich das nicht richtig mitbekommen habe, der eigentliche Gründer ist auch schon verstorben mittlerweile, ne?
Tatsächlich, ja, genau. Also die Stiftung Dein Sternkind wurde 2013 gegründet durch Kai Gebel. Kai Gebel ist, wie du sagst, leider völlig unerwartet Ende 2023 verstorben. Der hat das damals, also dieses ganze Konzept, diese ganze Idee hinter Sternkindfotografie aus den USA tatsächlich mitgebracht. Ich glaube, da heißt das Lay Me Down to Sleep oder so, ungefähr so der Wortlaut.
Das ist wie so oft im Englischen, das klingt voll schön.
Ja, ist so.
Und bei uns klingt es so Sternkindfotograf. Wir brauchen eine strikte Berufsbezeichnung dafür.
Ja,
da komm, es ist schon so ein bisschen deutsch. Ja, ne? Wir brauchen klare, strukturierte Begriffe dafür.
Du hast schon recht, ja.
Ist so. Wir haben auch Unworte. Ja. Also wenn wir mal kurz abdriften wollen, verschlimmbessern. Mhm. Oder umfahren. Oder umfahren.
Oder umfahren, ja.
Oder Satzzeichen. Ich glaube, nirgends sind so Satzzeichen so wichtig wie bei uns.
Ja.
Du kennst das Beispiel dafür,
ja,
ne? Wir essen jetzt Opa.
Genau.
Oder wir essen jetzt Opa.
Komma, Opa.
Ja. Und deswegen brauchen wir auch einen Sternkindfotograf.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, der hat es damals mitgebracht. Der ist da, ich weiß gar nicht, warum er in den USA war, ich glaube, eine längere Zeit, aber ist da eben darauf aufmerksam geworden, ist tatsächlich hauptberuflicher Fotograf und Videograf, glaube ich, sogar gewesen. Und der hat dann diese Stiftung eben in Deutschland aufgebaut. Ne? Also seit 2013, wie gesagt, wurde sie gegründet. Und die Idee hinter dieser Stiftung war eigentlich, den Eltern ein riesiges Geschenk zu machen, und zwar das Geschenk des ersten und des letzten Bildes. Das ist so der
Leitsatz.
Der Leitsatz eigentlich, ja, genau. Das erste und das letzte Bild, genau. Ja. Und es ist eine Stiftung, das heißt, alle Beteiligten bei Dein Sternkind arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Das geht hoch bis zum Stiftungsrat, also auch unser Boss, ne, mit dem habe ich heute gerade telefoniert, der sagte auch, er wird von so vielen öfter mal angesprochen, ja, aber du kriegst doch bestimmt da ein bisschen, nee, du kriegst, kein Mensch verdient im Rahmen seiner Tätigkeit bei Dein Sternkind Geld. Überhaupt nicht. Die ist komplett spendenfinanziert und das sind alles Menschen, die neben ihrer Erwerbstätigkeit Zeit aufbringen für dieses Projekt. Genau. Es ist, kann man schon mal vorwegnehmen, auch komplett kostenfrei, ein kostenfreies Angebot. Das heißt, Eltern, die das Angebot in Anspruch nehmen, denen entstehen keinerlei Kosten. Ne, das ist klar, in so einer Situation hat man...
Ich glaube aber tatsächlich, das ist etwas, was sich bei Angeboten für Sternkinder bzw. Sternkindeltern und Co. Das ist irgendwie so gang und gäbe. Also klar, es gibt Bücher, die musst du kaufen. Also so das Kinderbuch, was wir auch da oben stehen haben, im Bücherregal für Sternkindgeschwister. Aber so generell, wenn ich jetzt das Sternband nehme, das kann ich auch kostenfrei bekommen.
Ja.
Wenn ich die Vereine nehme, die für Sternchen nähen oder so, die kriegen Kleiderspenden oder Geldspenden und nähen dann kostenfrei für Eltern.
Ja.
Also ich glaube, alles, was so im sich Geschenkebereich befindet, ist halt kostenfrei für Betroffene. Und ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig, weil ich glaube, das Schlimmste, was du machen könntest, wäre diesen Eltern noch für in dieser schlimmsten Zeit ihres Lebens auch noch für irgendwas Geld abzunehmen. Also ich glaube, das würde keiner übers Herz bringen.
Mhm. Nee.
Also es gibt sicherlich gewissenlose Menschen auf dieser Welt, ja, die würden das fertig bringen. Aber ich glaube, die würden nicht eine solche Institution oder eine solche Stiftung gründen.
Die würden da auch nicht reinkommen.
Nein.
Genau. Ja. Genau, und es gibt natürlich dann verschiedene Rollen bei uns, ne? Also der größte Teil ist natürlich die Fotografinnen und Fotografen. Ne? Es sind Stand heute ungefähr 700 deutschlandweit, aber auch in Österreich, Schweiz und seit kurzem auch Südtirol.
Oder also einiger Zeit. Dachraum.
Richtig, genau. Mhm. Wobei der überwiegende Teil in Deutschland ansässig ist. Das klingt ja erstmal so, wenn man sich so eine Deutschlandkarte vorstellt und da so 700 Punkte draufsetzt.
Ja, ich meine, wenn du jetzt mal 700 im Kopf grob durch 16 Bundesländer teilst, dann ist das stabil, ne?
Ja, würde man
so, warte mal, 160, 320, 480, 540. Ja, das sind ja so knapp 60 pro Bundesland. Mhm.
Ja, denkt man erstmal, gar kein Problem, ne? Kriegst du ja alles
mit. Aber abgedenkt. Jetzt guck dir mal Nordrhein-Westfalen an, ja. Oder Bayern.
Ja, und du darfst nicht vergessen, wie gesagt, alles Ehrenamtler.
Ja, und vor allem, ich meine, wenn du jetzt mal so Bundesländer nimmst wie Bremen, Berlin oder Hamburg,
ja.
Dann sagst du ja 60 Stück auf die Fläche, okay. Mhm. Aber wenn du dann halt wie NRW, Baden-Württemberg, Bayern nimmst,
ja.
Da kann 60 sehr wenig werden.
Ja,
aber wie du schon sagst, Ehrenamtler.
Ja, genau. Das ist alles nebenbei. Also du, ja, das ist wie jedes andere Hobby auch. Du musst dafür Zeit haben, du musst sie dir nehmen können. So. Ich habe das Glück, dass ich durch meinen recht flexiblen Job, also ich bin ja nicht selbstständig, aber ja, mein Arbeitgeber ist halt, hat halt, lebt wirklich flexible Arbeitszeiten, so kann man das vielleicht sagen.
Weiß der aktiv davon?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Nein, nein. Also ich nutze dann die Regelung zu Gleitzeit oder ja, ne, das.
Und sagst ja einfach, du lebst quasi den Grundsatz, blöd gesagt, wenn ich sage, ich verschiebe meine Arbeitszeiten, geht es niemandem was an, warum? So blöd gesagt.
Ja, also
so ein bisschen dieses Prinzip, wenn ich mich krank melde, muss ich nicht sagen, was ich habe, ich bin einfach krank.
Ja, wobei
auch wenn die meisten sagen, was sie haben.
Ja, wobei wir beide gehen, glaube ich, d'accord damit, dass wir sagen, wir sprechen da lieber drüber, weil, ne, also von daher, ich würde da kein Geheimnis draus machen, auf der Arbeit nicht, ne? Also wenn ich
so. Nein, aber du rennst jetzt nicht um, übrigens, ich komme heute später, weil.
Ach, nein, natürlich nicht. nee, auf gar keinen Fall. Ne? Aber ich verheimliche das auch nicht. Also. Genau. Um das nochmal abzuschließen. 700 Fotografinnen und Fotografen deutschlandweit klingt viel, ist es aber nicht. Es ist zu wenig tatsächlich, gerade weil natürlich die Stiftung auch immer bekannter wird. Ne? Das Thema wird immer präsenter. Wir arbeiten ja hier in diesem Podcast oder in diesem Projekt Sternwege auch aktiv daran mit, so dass das ein bisschen an die Öffentlichkeit kommt. So. Und das führt natürlich dazu, dass auch mehr Betroffene dieses Angebot nutzen wollen. So. Und das erfordert halt entsprechende Ressource. Ne? Nicht nur von der Organisation her, also zu den anderen Rollen in der Stiftung komme ich gleich noch, sondern eben natürlich auch für die entsprechenden Menschen, die wirklich dann mit der Kamera rausfahren zu diesen Einsätzen. Von daher jetzt schon mal der Aufruf, falls irgendjemand von euch jemanden kennt, falls ihr vielleicht sogar selber Fotograf oder Fotografin seid und das Thema könnte auch nur im entferntesten für euch in Frage kommen, dann informiert euch bitte darüber. Ich bin mir sicher, Hannes wird wieder alle entsprechenden Links
ja, in den Shownotes wieder in den Shownotes auf dein Sternkind gucken, Instagram oder die Webpage direkt. Oder ihr nehmt das Instagram-Profil von Tim und haut ihm eure Fragen um die Ohren. Ich weiß, gerne. Dass Tim da sehr gerne bereit ist, sie zu beantworten. Ich habe selber schon mal jemanden an Tim vermittelt, um ein paar Fragen zu klären, wo eventuell auch noch was draus wird. Da habe ich mal Feedback gekriegt, dass doch wieder der Gedanke da akuter geworden ist. Aber wie gesagt, wenn ihr da sagt, euch fehlt was und ihr möchtet, bevor ihr euch da bewerbt, noch was wissen, dann haut Tim an.
Jederzeit.
Also einen besseren Live-Bericht könnt ihr nicht bekommen. Ansonsten habe ich auch so noch ein, zwei Fotografen in meiner Instagram-Bubble. Ich denke, auch die kann ich für Fragen vermitteln zur Not.
Ja.
Wo ich nochmal kurz einhaken will, bevor wir weiterhüpfen. Wir hatten ja gesagt, Stiftung komplett spendenfinanziert, alles ehrenamtlich, unentgeltlich. Hast du schon mal den Fall gehabt, dass du einen Fall, heißt das Fälle bei euch?
Einsatz. Wir sprechen eigentlich von
Hattest Einsätzen. Du schon mal einen Einsatz, infolgedessen du durch die Betreuten irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen hast oder so? Ich meine jetzt nicht, dass die dir einen Zehner zugesteckt haben oder hier kauf dir einen Kaffee, sondern irgendwas anderes oder auch, was ich spannend finde, weil ich habe letztens wieder auf Instagram mitgekriegt, wie oft bekommst du danach aktiv noch Nachrichten von den Betroffenen mit einem Dankeschön. Also ich weiß selber aus Erfahrung, dass man sich darüber sehr, sehr freut. Vor allem, wenn man später diese Bilder anguckt, ist man sehr, sehr froh darüber, dass man sie hat. Aber wir vergessen ja oft, uns zu bedanken. Mhm. Nicht, weil wir nicht dankbar sind, sondern weil dieses Leben so schnelllebig ist. Also ich merke es ja selber, beste Beispiel Google-Bewertung. Wenn ich mich irgendwo wohlgefühlt habe, wie oft schreibe ich dann eine Bewertung?
Quasi nie.
Aber wenn mein Essen versalzen war, in meinem Restaurant,
genau.
Wie sicher ist dann eine Bewertung? Sehr sicher. Das ist auch der Grund, warum ihr auf Google und Co. häufig schlechte Bewertungen findet. Weil die Guten nehmen sich keine Zeit. Wir haben zum Beispiel beide Male, nachdem wir in Lüneburg waren, sowohl nach Lou als auch jetzt nach Mats, uns die Zeit genommen und haben der Klinik eine Bewertung gegeben. Obwohl wir uns bei beiden Aufenthalten wohlgefühlt haben. Und ich habe es letztens auch wieder gehabt, da hat sich hat eine Schenken-Fotografin eine Nachricht repostet, wo das Elternpaar sich bedankt hat für die Arbeit. Und sie hat sich darüber gefreut. Und dann habe ich sie mal gefragt, so, wie ist denn das? Ich freue mich da sehr, dass du so eine Nachricht bekommen hast. Und sie sagte halt, sie weiß, dass die Menschen immer dankbar sind, aber wirklich aktive Nachrichten bekommt sie doch eher selten.
Es ist tatsächlich so, dass man, es kommt ein bisschen auf an, also es kommt vor, dass man mit den Eltern praktisch direkt in Kontakt steht, ne? Also hängt halt immer davon ab, wie die Umstände sind. Also manchmal ist es so, dass man wirklich schon vor dem Einsatz mit den Eltern in Kontakt tritt, so, weil es kann ja auch vorkommen, dass die Eltern von der Stiftung wissen und direkt den Kontakt hier aufbauen, ne? Also das heißt, es geht nicht über das Klinikpersonal oder Bestatter oder sowas. Und dann ist es so, dass man eben direkt mit den Eltern schon in Kontakt tritt. Das heißt, man schreibt dann auch ein, zwei WhatsApps hin und her so. Und in solchen Fällen ist dann die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man eine Antwort kriegt, ne? Und dann kriegt man meistens irgendwie einen netten Text so, ne? Also manche holen da richtig aus, ne? Und schreiben dir so einen kleinen Roman. Und manche sagen auch nur, danke, die Bilder sind angekommen, vielen Dank nochmal und so weiter. So, das ist völlig okay, ne?
Ja, worauf ich, glaube ich, mit meiner Frage hinaus will, ist mir sehr wichtig, das versuche ich auch mal mit Sternwege weiterzutragen. Es ist so ein bisschen dieses Tue Gutes, sprich darüber, das ist das eine. Aber auch auf der anderen Seite, ich habe eine ganz, ganz große Bitte an jeden Einzelnen da draußen. Nehmt euch die Zeit und verteilt wirklich mehr Liebe. Und es muss ja, das, was Tim gerade beschreibt, es muss ja nicht immer der große Roman sein, wo ihr euer Danke noch begründet und in einer, ich sag mal, Verteidigung wie in einer Bachelorarbeit oder so darlegt, sondern ein einfaches Danke. Danke, Punkt. Das bewirkt so viel. Das ist genauso wie, letztes Jahr mit unseren Freunden auf dem Zeltplatz, da bin ich zu Chantal hingegangen und hab zu ihr gesagt, ey, du siehst gut aus heute. So einfach, sagt nette Worte, denkt sie nicht nur, sprecht sie aus. Es fühlt sich total komisch zuerst an, aber wir haben es jetzt ja auch schon erlebt, ne? Wir hatten so ein, zwei Konversationen, wo ich dir im Nachhinein einfach für deine Zeit gedankt habe. Nicht, weil es jetzt super ergiebig war, aber einfach, du hast dir die Zeit genommen, wir haben ein bisschen gequatscht abends und ich habe einfach diese Zeit zu schätzen gewusst. Weil es ist auch mal, das müsst ihr auch bedenken da draußen. Zeit ist das Wertvollste, was ein anderer Mensch dir schenken kann. Das steht über allem. Das ist das größte Gut, das wir haben. Weil wenn dir jemand Zeit schenkt, das hatten wir mal als Affirmation in meiner Story, dann hat er sich diese Zeit aktiv genommen für dich. Er hat sie nicht irgendwo liegen gehabt oder gefunden, sondern er hat sie für dich genommen. Deswegen mein Aufruf, nehmt euch Zeit für diese Kleinigkeiten. Sie müssen nicht lang und ausschweifend sein. Ihr könnt einfach, ein kurzes Wort reicht, ein Danke. Das wäre mir sehr wichtig, wenn wir da einen Schritt weiterkommen als Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig mehr loben, mehr motivieren, mehr antreiben und nicht niedermachen. Also ich glaube, das haben wir oft genug in unserem Alltag. Das passiert oft genug in dieser beschissenen Welt mittlerweile. Davon sollten wir abrücken. Und deswegen wollte ich dieses Thema einmal aufgreifen, weil in deinem Fall ist es so, du weißt, wie dankbar diese Menschen sind. Also du kannst dir, in dem Fall kannst du es dir wirklich denken.
Genau.
Aber es gibt auch genug Fälle, wo du dir unsicher bist, ob das gerade cool war oder nicht. Und dann ist ein Danke so viel wert. Das ist ja genauso wie, warum fordere ich so viel Feedback für diesen Podcast ein? Nicht, weil ich hören will, wie geil ich bin. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich hier gute Arbeit mache. Sonst würde ich diese Zahlen nicht haben. Und sonst würde ich auch nicht mit dieser Überzeugung hier agieren. Aber trotzdem ist es mir wichtig zu wissen, wie kommt es bei euch an? Kommt es so an, wie es ankommen soll? Haben wir den Mehrwert, den wir haben wollen? Und das ist ja der Grund, warum ich dieses Feedback einfordere. Und weil ich euch partizipieren lassen will, weil ich euch die Möglichkeit geben will, mitzugestalten an all dem, was wir hier tun. Denn, wie ich es immer wieder sage, Sternenwege oder auch jetzt die Leuchtfeuerreihe, die sicherlich sorge ich dafür, dass das Ganze eine Plattform hat. Aber es kann nur durch euch leben, durch jeden Einzelnen, der hier mitwirkt. Egal, ob es die Gäste sind, egal, ob es du als Zuhörer bist, egal, ob es du als Follower auf Instagram bist, ob es deine Nachricht ist oder. Und ja, das wollte ich mal kurz hier zwischenschieben, das war mir mal kurz wichtig. Und es freut mich trotzdem zu hören, dass du da trotzdem oft in den Austausch auch kommst, ja, und dieses Feedback kriegst.
Ja.
Und ich glaube, ein Danke ist auch an der Stelle mehr wert als jeder Zehner, den dir irgendwer zustecken kann.
Ja, natürlich. Also ich nehme sowieso nichts an. Keiner von uns nimmt irgendwas an. Also klar, wenn dir jemand was zuschickt oder so, dann schickst du es nicht zurück oder sowas. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, du siehst halt, also das größte Geschenk, was dir die Eltern machen können, ist eigentlich diese Dankbarkeit in den Augen. Du siehst es halt einfach den Eltern an, ne? Wie froh sie sind, dass du da bist. So, das ist einfach so. Du betrittst diesen Raum und du merkst, ja, die sind erleichtert, dass da jemand da ist. Weil die natürlich auch, die wissen ja auch, dass wir nur 700 Leute sind, ne? Oder dass wir nicht 10.000 pro Bundesland sind. Und die hoffen natürlich, dass jemand sich findet, der Zeit investiert und diesen Einsatz übernimmt. Ne?
Ja, zumal es ist, glaube ich, auch so, ich kann ja mal gerade kurz aus meiner Erfahrung stellen, für mich war es damals total abstrus, darüber nachzudenken, dass mein totes Kind da irgendwie, ich nenne es jetzt mal überspitzt, drapiert wird, um Fotos zu machen.
Ja.
Das war für mich etwas total, das hat mir widerstrebt.
Ja.
Ich habe davor zurückgeschreckt. Dann kamen wir irgendwann so an diesen Punkt, dass wir gesagt haben, ja, okay, soll er machen und die Bilder werden dann eingetütet und ich muss sie ja vielleicht nicht auspacken, wenn ich es nicht möchte. Dann wurden wir ermutigt, dass wir selbst auch noch Bilder mit ihr machen sollen. Was sich auch komisch anfühlte irgendwie zuerst. Aber aus heutiger Sicht sind wir super, super froh. Ich glaube, das hatten wir auch in der Folge mal zum Ausdruck gebracht. Also Nicole sagte das, dass wir heutzutage sagen können, dass wir Familienfotos haben.
Ja.
Die hätten wir sonst so ja, nicht.
Genau.
Und ja, ich weiß immer noch, diese Zeit, das war im Kreißsaal, wo diese Fotos gemacht wurden. Es fühlte sich total surreal irgendwie an.
Mhm.
Es war so ein bisschen abstrus und irgendwie, also ich selbst habe Luia nicht auf dem Arm gehabt und sie auch nicht berührt. Ich habe einmal meine Hand, glaube ich, leicht unterm Kopf gehabt, aber mit einem Handtuch dazwischen, mhm, weil da war einfach die Hürde zu groß, muss ich zugeben.
Mhm.
Da bin ich zu distanziert zum Tod, weil ich eh so meine Probleme mit dem Thema habe. Das ist jetzt auch durch Lu nicht unbedingt besser geworden. Auch so ein Thema, was ich meide. Aber ich hatte ständig Angst irgendwie, oh Gott, was ist, wenn sie jetzt, ich sag mal, zerbricht oder so? Weil es ist ja so, also jeder weiß, dass ein neugeborenes Kind ist schon super zerbrechlich und fragil in seinen Bewegungen.
Mhm.
Und da hast du dann einen so leblosen kleinen Körper. Das ist ja was anderes, wenn du jetzt einen erwachsenen Toten hast, der hat ja noch eine gewisse Stabilität im Körper.
Ja.
So. Und das war so all das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Aber aus heutiger Sicht bin ich halt super, super dankbar, dass wir es gemacht haben.
Ja.
Und dass wir die richtigen Leute an unserer Seite hatten,
die euch bestärkt haben,
die uns subtil auch dahin gedrückt, ja, haben. Also wir hatten auch eine Hebamme, die hat so gesagt, ja, ich habe selber zwei Kinder, ich wäre froh, wenn ich diese Möglichkeit hätte, wenn ich betroffen wäre. So, also
ja,
ich bin für jedes Bild meiner Kinder dankbar, war, glaube ich, so ein O-Ton.
Mhm.
Und aber es war nie so ein Familie Paar, wenn sie das jetzt nicht machen, das bereuen sie ihr Leben lang. So hat nie jemand mit uns geredet.
Mhm.
Ist aber auch was glaube ich, von Klinik zu Klinik unterschiedlich ist, was wir Lüneburg hoch anrechnen, dass da dieser subtile Umgang war.
Ja.
Ja. Das mal kurz aus meiner Perspektive zur Sternenkindfotografie an sich.
Ja.
Aber wir waren jetzt dabei, 700 Fotografen. Eltern, bitte, sind dankbar, dass es da jemanden gibt, der sich zeigt, der sich, oder besser gesagt, der die Möglichkeit hat, sich die Zeit dafür zu nehmen. So ist es ja richtig formuliert.
Ja.
Wenn wir bei dieser Wortwahl bleiben, des Zeitnehmens und nicht des Zeithabens.
Ja.
Und diese 700 Leute, hatte ich jetzt richtig mitgenommen, das sind, ist rein die Zahl eurer Fotografen.
Genau.
Das heißt, der ganze Organisationsapparat drumherum kommt nochmal on top.
Der kommt on top.
Da haben wir wie viel?
Zeittechnisch weiß ich das gar nicht so genau, aber ich würde mal schätzen so, ja, um die 50 vielleicht. Nagel mich da aber nicht drauf fest, ich weiß es nicht genau. Aber
also auf jeden Fall bleiben wir dabei, dein Schenkel kleiner 1000.
Ja, doch schon. Würde ich mal so.
Also nicht, sagen. Dass das jetzt klein ist, aber.
Nee, aber schon. Genau, und dann kommen wir auch schon zu den zwei weiteren Rollen sozusagen bei der Stiftung. Wie gesagt, der überwiegende Teil Fotografinnen und Fotografen. Dann gibt es bei uns noch die Mentorinnen und Mentoren. Das sind erfahrene Fotografen, die vielleicht schon 2, 3, 4, 5 oder sogar 10 Jahre dabei sind und dementsprechend ja einfach Erfahrung haben. Die haben schon viel gesehen, nicht alles gesehen, weil jeder Einsatz ist anders, so, das kann man schon mal sagen. Aber die haben halt einfach so einen Wissensschatz und so einen Erfahrungsschatz angehäuft, dass sie eben in der Lage sind, Neulinge, so wie ich es ja auch war, Mitte 24, mal abzuholen und so ein bisschen gedanklich darauf vorzubereiten, auf den irgendwann bevorstehenden ersten Einsatz. Mhm. Und darum geht es eigentlich. Mittlerweile ist es auch verpflichtend bei uns in der Stiftung, dass jeder Neuling einen Mentor oder eine Mentorin zugewiesen bekommt. Ne? Und es muss ein Erstgespräch sozusagen stattfinden, wo einmal sozusagen wirklich strikt nach Liste einmal abgearbeitet wird, so verschiedene Themen angesprochen werden und so weiter.
Damit Belastungsprofile.
Ja, also verschiedenste Dinge so. Ne? Natürlich gibt's auch Zeit für Fragen und sowas und generell sind die Mentoren und Mentoren halt immer so, im Prinzip kannst du die 24/7 anrufen. Weil jemand, der sich für diese Rolle entscheidet bei deinem Sternkind, der, das sind meistens Leute, die auch per se viel Zeit haben, so. Also oft sind es tatsächlich irgendwie.
Die das vielleicht sogar ehrenamtlich Vollzeit machen.
Genau. Entweder weil sie Rentnerinnen, Rentner sind oder eben so zeitlich flexibel sind, weil sie selbstständig sind.
Oder ein gutes Auskommen vorher gesichert haben.
Das mag auch sein, sicherlich, ja. Naja, und Privatiers meinst du?
Ja,
Privatiers.
Das war das Wort. Wir verstehen uns blind. Ja.
Genau. Nee, und die sind eben, die sind ein sehr, sehr, sehr wertvoller Rückhalt in dieser ganzen Community, weil sie eben uns Fotografinnen und Fotografen zur Seite stehen. Ne? Also ich weiß, dass ich meine Mentorin jederzeit kontaktieren kann. Ne? Also sei es vorm Einsatz, nach dem Einsatz oder einfach so, ne? Weil irgendwas ist. Wenn ich meine Meinung brauche zu irgendwas, so die ist da, das weiß ich. Ne? Genau, das sind wie gesagt die Mentoren. Die meisten sind auch weiterhin als normale, als Fotografen aktiv. Ne? Die nehmen halt diese Doppelrolle ein. Und dann gibt's, ich sag mal, nach den Fotografinnen und Fotografen die wichtigsten. Das sind nämlich die Koordinatorinnen und Koordinatorinnen. Das ist sozusagen die Schaltzentrale der Stiftung. Das sind nämlich die Menschen, die Einsatzanrufe bearbeiten. Ne, das ist ja so, es gibt eine Notfallnummer bei deinem Sternchen, die man anrufen kann. Die kann vom Klinikpersonal angerufen werden, von den Eltern, von Angehörigen, wie auch immer. Und dann ist es so, dass man erstmal auf dem Anrufbeantworter durchgestellt wird, wo man sein Anliegen sozusagen kundtun kann. Und dann gibt es einen Rückruf aus dem Koordinationsteam. Und die kümmern sich dann sozusagen, die fragen so ein paar Eckdaten ab, so, ne, so ähnlich wie bei 112, so, wo ist das, ne, welche Klinik ist das, welcher Ort?
Das heißt, es ist ja auch eine Dispo am Ende des Tages.
Genau, ja, genau, im Prinzip ist es Dispo, ja. Genau, also es wird halt, werden die wichtigsten Eckdaten abgefragt, es werden Kontakte hergestellt und,
Fotografen seid, regional oder städtisch zugeordnet? Oder ist das für euch frei wählbar?
Das ist frei wählbar. Es gibt Alarmkreise. Also wir nutzen tatsächlich so eine Alarm-Dispatcher-App, so ähnlich wie für freiwillige Feuerwehr. Mhm. Und man kann sich dann eben in entsprechende Alarmkreise entsprechenden Alarmkreisen zuordnen lassen. Also ich bin zum Beispiel Großraum Hamburg, Schleswig-Holstein und ich glaube Nordwest-Mecklenburg oder so. Also bis Schwerin und so. Rostock ist, glaube ich, auch noch mit drin. Mhm. Ne? Und so kann man sich dann sozusagen zuordnen. Man kann aber auch natürlich, wenn du sagst, ich bin beruflich alle 2 Wochen für ein paar Tage in München, dann kann ich auch sagen, ich lasse mich auch für München aktivieren. Ne? Wenn ich dann zufällig da bin, dann werde ich mit alarmiert und kriege
das. Okay, also du musst es dauern, du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt mal für 2 Wochen München mit drauf.
Könntest du, aber du kannst das nicht selber bestimmen.
Okay, du musst über die Dispo gehen.
Genau, du müsstest von einem Administrator sozusagen das freischalten lassen, weil du kannst es nicht selber bestimmen, wo darf ich mich jetzt alarmieren oder und wo nicht. Genau, ja. Ja, und dann gibt es noch eine Supervision bei uns. Also liegt ja auf der Hand, dass einige Einsätze mal nicht so einfach sind. Ne? Ich meine, es ist nie einfach so, aber es kann halt teilweise zu so extremen Belastungssituationen auch für uns Fotografinnen und Fotografen kommen. Ne? Und da haben wir tatsächlich...
Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie das, was der Krankenhauspsychologe damals zu uns gesagt hat, als wir du das erste Mal begegnet sind. Bitte denken Sie daran, dass ein zu früh geborenes Kind oder ein Kind unter der schweren Geburt oder, dass die manchmal nicht so aussehen, wie man es erwartet hat. Ja, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen der O-Ton dahinter.
Ja, genau. Ja, es geht nicht nur unbedingt ums Kind, es geht auch um die gesamte, um alles darum. Also wir hatten schon alle möglichen Fälle, dass es am Umgang des Klinikpersonals mit dem Kind, da gab es also Vorfälle, die Eltern, die sich komplett daneben benommen haben. Also es gibt alles. Das sind Menschen.
Ne?
Menschen.
Es sind ja auch emotionale Ausdrücke.
Natürlich, genau. Ne? Und einfach, um da jemand professionell an der Hand zu haben, gibt es also Ausgebildete, die in unserem
Kreis sind. Also eigentlich eure Notfallkontakte sozusagen.
Ja, unsere Notfallkontakte, da würde ich eher die Mentorinnen und Mentoren sehen, erstmal als erste Anlaufstelle, aber die würden dann sozusagen, wenn es um professionelle Hilfe geht, sozusagen an unsere Supervision verweisen, sozusagen. Ne? Das ist also auch ganz wertvoll, dass wir das in unseren Reihen dann haben. Ja. Genau, ja, und dann würde ich sonst mal zu so einem Einsatz kommen, wie das denn abläuft. Es sei denn, du hast noch Fragen bis hierhin.
Würde tatsächlich erstmal auf den Bewerbungsprozess eingehen wollen.
Stimmt, ja.
So dieses, wie komme ich überhaupt zum ersten Einsatz? Weil ich hatte es ja zu Anfang schon angesprochen, da gibt es ja bestimmt auch irgendwie ein Assessment oder so. Das heißt, ich kann mir vorstellen, ich sag's mal so, ich glaube, manch einer, der sich aktiv dafür entscheidet, dem ist vielleicht trotzdem das Ausmaß nicht bekannt.
Ja.
Also, das ist so. Was da wirklich auf ihn wartet oder auf sie, mit was du konfrontiert werden wirst. Und ich kann mir vorstellen, zumindest das war auch mal das, was ich von Casting, glaube ich, zurückbekommen habe als Feedback. Es gibt da auch irgendwie so eine Startmappe oder so eine Bilderauswahl, die du dir auch mal anguckst, wo du quasi checkst, bin ich da, also halte ich das aus?
Ja, genau.
Und das sind, glaube ich, Dinge, die auch interessant sind, also nicht nur für Leute, die sich einfach für das Thema interessieren, sondern auch für Interessenten, die dem vielleicht beitreten wollen, so wie läuft das ab oder wie werde ich ja auch vorbereitet auf diesen Einsatz. Ja. Ne? Also wir haben ja die Mentoren angesprochen, aber ich glaube, erzählen kann dir jemand viel. Ich glaube, das Visuelle ist, glaube ich, das Entscheidendste daran.
Ja.
Der zwischenmenschliche Umgang ist ja, glaube ich, auch ganz entscheidend mit den Betroffenen, wie du schon sagst, mit dem Klinikpersonal. Und selbst da würde ich tatsächlich auch ganz nochmal eine Message an euch. Wenn ihr schlechte Erfahrungen mit Personal habt, Klinikpersonal oder egal in was im Kontext, es ist nie die betroffene Institution schuld. Also, wenn ich schlechtes Klinikpersonal habe, dann ist nicht das Krankenhaus schlecht. Es kann auch sein, dass die Nachtschicht einfach eine blöde Schicht hatte.
Ja.
Ihr müsst bedenken, jeder Mensch auf diesem fucking Planeten hat schlechte Tage. Selbst ich bin manchmal, glaube ich, der beschissenste Projektleiter, den du auf der Baustelle begegnen kannst, wenn ich einen Kacktag habe. Und das müsst ihr einfach verinnerlichen. Wenn ihr 3 Tage in der Klinik seid und ihr habt einen Tag davon was Schlechtes erlebt, dann ist das eine Momentaufnahme. Das ist einer von 365 Tagen im Jahr, wo auch diese Person vielleicht einfach mal einen schlechten Tag haben durfte. Werdet da ein bisschen feinfühliger, bitte. Wenn du natürlich 5-mal in denselben Fastfood-Imbiss gehst und der Typ ist 5-mal unfreundlich zu dir, dann ist er vielleicht einfach scheiße, da können wir uns drauf einigen. Aber macht nicht aus einmal Situation etwas Allgemeines. Ja. Mhm.
Bewerbungsprozess.
Richtig. Also, ich nehme an, du informierst dich über dein Sternkind, entscheidest denn so, wow, das wäre was für mich? Und dann bewirbst du dich.
Mhm.
Der Großteil der Menschen denkt bei Bewerbung entweder an Lebensläufe oder an Anschreiben.
Mhm. Beides gibt's nicht in dem Fall.
Glaube ich schon mal für viele die erste Hürde genommen.
Ja, genau. Mhm. Nein, also es sieht so aus, das, was du eben von Kerstins Eindrücken berichtet hast, stimmt tatsächlich. Also es gibt so eine Landingpage, die sozusagen den Startschuss für den Bewerbungsprozess darstellt. Und dort ist man wirklich gezwungen, sich Fotos anzuschauen von Sternkindern. Und man ist auch gezwungen, sich ein Erklärvideo anzusehen. Das ist, ich glaube, 5 Minuten oder so lang, weil ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls schon ein bisschen ausführlicheres Video, wo einer unserer Vorsitzenden, glaube ich, müsste das sein, die einmal so ein bisschen erzählt über die Geschichte, über das Ganze drumherum und eben auch nochmal aufmerksam macht auf diese Fotos und diese Situation, die da auf dich einprasseln können, wer denn, wenn du da tatsächlich tätig wirst. So. Und das ist eben so dieses erste, damit eben nicht sowas passiert, so, ach ja, ich kann ja fotografieren, ja, könnte ich mir gut vorstellen, das zu machen, ich mach das jetzt einfach mal. So, das funktioniert halt nicht.
Da fällt mir gerade, ich muss gerade nochmal anhaken. Wir hatten die Geschichte mit den Mentoren und den Supervisoren. Mhm. Haben Teile davon eine psychologische Ausbildung oder anders gefragt, habt ihr Zugang zu psychologischer Betreuung?
Ich meine, dass zumindest eine Person aus der Supervision wirklich eine Psychologin
hat. Weil das ist mir gerade an den Sinn gekommen, wenn wir darüber reden. Du kannst ja noch so gut vorbereitet sein. Es kann immer dieses eine Momentum geben. Ich sag mal, es reicht ja schon. Wir gehen mal von dem krassen Fall aus, was wir vorhin hatten. 40. Woche, voll ausgebildetes Kind. Und du kannst ja Pech haben, sage ich jetzt mal blöd gesagt, dass dich das Kind optisch komplett an dein eigenes erinnert, weil die sich vielleicht sehr, sehr ähnlich aussehen. Und ich glaube, das sind Bilder, die brennen sich ein. Und da finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass ihr schnellen Zugang zu psychologischer Hilfe habt, weil wir wissen aus Erfahrung oder ich vor allem als Betroffener, psychologische Hilfe ist halt bei weitem nicht so einfach zugänglich.
Ja.
Das weiß jeder oder das wissen viele, die diesen Podcast, glaube ich, hören, dass das echt schwer sein kann.
Ja.
Und deswegen diese Frage, die mir gerade so im Kopf schießt.
Ja, ja. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da Personal haben. Und wenn nicht, dann haben wir definitiv kurze Dienstwege zu entsprechenden Angeboten. Ne?
Also das ist vielleicht auch wissenswert für Interessenten,
dass es
dieses Angebot da gibt.
Genau, ja.
Gut, also wir hatten die Landingpage
genau,
mit Fotos,
genau.
Ein 5-minütiges Video mit Erklärung auch zu den Fotos und der Vorbereitung darauf, ja, so ein bisschen wieder, ich zitiere wieder den Psychologen aus dem Krankenhaus, dass Dinge anders aussehen können, als man sie erwartet.
Genau, genau. Und es gibt auch kein Schema F, ne? Also du kannst dich nicht drauf einstellen, so richtig. Also klar hat man im Laufe der Zeit irgendwann so ein bisschen so, du weißt ungefähr, was passieren könnte. Ja. Aber es ist halt immer anders. So, ne? Das wird dir erstmal so ein bisschen klar gemacht. Dass es halt nicht so ist wie, ja gut, heute bucht mich Hochzeitspaar XY und morgen A und B, sondern es ist einfach komplett was anderes. So. Genau, wenn du das sozusagen, diesen Pflichtteil genommen hast, du hast dir die Fotos angeschaut, du hast dir das Video angeschaut, dann kommst du tatsächlich auf eine recht simple Bewerbungsseite, wo du ein Formular ausfüllen kannst, also mit deinen Daten. Und ich meine, genau, es ist auch Pflicht, dass du so ein DSGVO-Formular schon mal vorab ausfüllst, weil du ja sozusagen, wenn du dann angenommen wirst, dann kriegst du Zugang zu Interna sozusagen, ne, und damit auch Daten über Eltern und so weiter, ja, die halt eben gesammelt werden. Und um sich da von vornherein rechtlich abzusichern, musst du halt erstmal so ein Formular dann unterschreiben, einreichen. So. Genau, und in diesem Formular trägst du halt deine Daten ein. Kannst, glaube ich, auch, ich meine, ich habe das gemacht, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt da auch so ein Freitextfeld, wo man tatsächlich so eine Art Motivationsschreiben optional noch reinfügen kann. Wenn nicht, dann kannst du es über dein Portfolio machen, denn es ist tatsächlich gefordert, dass du ein Portfolio einreichst. Also eine Sammlung von deinen Fotos, die natürlich thematisch passen sollten. Also das bringt halt nichts, wenn du... Also
schwer, wenn du Landschaftsfotograf
bist. Genau, bringt dir nichts, wenn du tolle Architekturfotos aus Hamburg nimmst, ne, die super schön aussehen, aber...
Oder Fotos vom Nürburgring.
Ja, super toll. Aber es bringt dir halt nichts für die Tätigkeit. Ne? Also ich meine, es liegt auf der Hand, dass die Leute, die das beurteilen, natürlich sowas sehen wollen wie... Im Idealfall natürlich irgendwie so Kinderfotos, ästhetische Fotos auch gerne in Schwarz-Weiß, ne, weil natürlich auch viele Fotos in Schwarz-Weiß nicht fotografiert werden, aber eben abgegeben werden dann oder den Eltern übergeben werden.
Ich glaube aber auch gar nicht mal, das ist auch was, viele bringen ja mit Schwarz-Weiß traurige Emotionen in Verbindung.
Ja, aber das ist...
Was aber viele vergessen ist, dass du mit Schwarz-Weiß kaschieren kannst.
Genau, richtig. Darum geht's auch.
Du nimmst ja zum Beispiel raus, was wir jetzt hatten, diese Idealvorstellung von Leichen, klingt komisch, aber so aus Film und Fernsehen, eine Leiche ist immer blau angelaufen. Mhm. So, und egal welche Farbe das Kind hat, warum auch immer, es ist schwarz-weiß am Ende.
Ja.
Spielt keine Rolle mehr. Mhm. Das heißt, du hebst ja wieder die Ästhetik hervor eigentlich.
Mhm. Ja, ja.
Und du legst den Fokus auf das Wichtige.
Mhm. Ja.
So, das ist ja
genau, Fokus auf das Wichtige ist ein Thema, weil dadurch, dass du die Farben eben auch reduzierst, so auf diese grau-schwarz-weiß-Palette, spielt halt irgendwie die Farbe von der Kleidung oder von dem Hintergrund oder so überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, zum Beispiel um das Gesicht oder...
Oder um das Kind.
Ja, genau.
Oder um die Eltern.
Richtig.
Oder um Hände, Füße, wie auch immer.
Genau, ja. Du kriegst es halt auf das Wesentliche reduziert. So, ja. Genau, und ich habe dann in meinem Fall so eine kleine Portfolio-Website tatsächlich zusammengestellt, also wo ich, die ich tatsächlich extra dafür erstellt habe und dann eben aus meinem Foto-Repertoire, genau, Fotos ausgewählt habe, von denen ich dachte, die könnten passend sein, um sozusagen rüberzubringen.
Ich weiß, worum es geht.
Genau, ich weiß, worum es geht. Ich habe das Handwerkszeug und auch das Auge dafür, solche Fotos ablichten zu können oder anfertigen zu können. Genau. Ja, und dann verlinkst du halt dieses Portfolio, ne? Fügst deine URL dazu ein und schickst das ab. Ja. Und dann dauert es eine Woche oder zwei, dann wird das halt gesichtet von Menschen bei deinem Sternkind. Und dann gibt es entweder die Nachricht, tut uns leid, wird nichts. Es kann auch die Nachricht geben, wir sind uns unsicher, reicht doch noch mal ein paar andere Fotos nach. Kannst du vielleicht noch mal da ein bisschen was zeigen und so weiter. Oder, wie es tatsächlich bei mir auch war, herzlich willkommen bei deinem Sternkind. Und dann
sitzt du da und denkst, oh.
Ja, das war wirklich so. Das war wirklich so. Die E-Mail poppte so auf, ne, Push-Nachricht so. Ah, krass.
Ja, ist ja auch, es ist ja was anderes, wenn du sagst, ich habe den Job oder ich habe hier, was weiß ich, irgendwie Tickets für ein Konzert gewonnen oder so, sondern es ist ja wirklich so ein, ja, doch ein einschneidendes Erlebnis, sag ich mal.
Ja, ja.
Du weißt ja, dass das, was du da erleben wirst, ja, wie so vieles dein Leben nachhaltig verändern wird, aber auf einer anderen Ebene, ne? Das ist ja schon fast eine Metaebene, wenn du so willst.
Ja, auf jeden Fall.
Also, du weißt in dem Moment, dass du ja, Dinge erleben wirst, die ja auch dein Leben nachhaltig verändern werden unter Umständen.
Definitiv, ja, genau. Ja, und ab dem Zeitpunkt steht dir sozusagen die gesamte Wissensdatenbank, möchte ich es mal nennen, von deinem Sternkind zur Verfügung. Und damit meine ich das geschlossene Forum, in dem eigentlich alles abläuft. Also es gibt dann, du kriegst dann einen Forumszugang, wo die gesamten Calls, nennen wir das, also die entsprechenden Threads in dem Forum für die entsprechenden Einsätze gelistet sind. Und das Wertvollste in diesem Forum sind eigentlich die zahlreichen Einsatzberichte, die man findet. Weil die Fotografinnen und Fotografen sind eigentlich angehalten, erstmal zur eigenen Reflexion des Einsatzes, aber eben auch vor allem für neue Fotografinnen und Fotografen, regelmäßig Einsatzberichte zu schreiben, damit man sich eben sozusagen einlesen kann. Ne?
Aber es ist denn ja auch tatsächlich, jetzt wieder aus anderer Sicht, wir hatten das ja in der Folge vom Montag auch, bei den Entweder-Oder-Fragen, wo es darum ging, über Gefühle reden oder schreiben, wo du das hast, schreiben, was ja doch für viele Menschen auch so ist, so, dass ihr ja eigentlich dadurch auch direkt ein psychologisches Tool,
ja,
ich will nicht sagen, den Leuten aufzwingt, aber sie ja schon in die Pflicht nehmen, von diesem Tool Gebrauch zu machen, dass sie ihr Erlebtes aus dem Kopf über die Hand, also
ja,
falls ihr es nicht wisst, falls ihr mit dem Schreiben nicht so vertraut seid, egal ob wir jetzt Tagebücher nehmen, Journaling oder was auch immer, aus dem Kopf aufs Papier ist nicht nur so ein Spruch, es ist erwiesen, wissenschaftlich, psychologisch, dass wenn ich Dinge aufschreibe, die mich zum Beispiel belasten, dass es mich erleichtert. Weil es tatsächlich, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, aus dem Kopf durch den Arm über die Hand, ich sag mal, in die Tastatur, ins Gerät, aufs Papier fließt und somit deinen Kopf verlässt. Das ist so wie laut drüber reden, genauso kann leise drüber schreiben helfen. Also falls du es noch nicht wusstest, habe ich dir jetzt gerade einen wertvollen Tipp mitgeteilt. Und deswegen kam ich auch dazu, um mal die Hintergründe zu beleuchten, warum ich sage, ihr setzt da direkt ein psychologisches Tool ein und sorgt dafür, dass ihr habt ja eigentlich einen Doppelnutzen. Ne? Du hast so einmal die Erfahrung für die Neuen, die sich einlesen können, und du hilfst aber den alten Hasen regelmäßig ihr Erlebtes zu verarbeiten und ein Stück weit rauszulassen.
Ja, genau.
Finde ich auch sehr wertvoll.
Ja,
ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass da schon psychologische Arbeit stattfindet in dem Moment.
Ja. Und ich muss auch sagen
Sie vielleicht noch, oh Gott, ich darf mal diesen Bericht schreiben.
Mag sein, ja.
Das wäre ich.
Ja. Ja, nee, bei mir ist es komplett anders. Also ich, meine Berichte, die ich geschrieben habe, also ich habe nicht zu jedem Einsatz geschrieben, aber natürlich zu meinem ersten Einsatz und auch zu einigen folgenden, die waren immer, das waren Romane.
Also ich, ich schreibe gerne, aber ich tue mich schwer zu schreiben, wenn ich muss.
Ja, nee, klar.
Das war zum Beispiel der Grund. Ich meine, ihr kennt es von meinen Instagram-Posts oder so. Ich bin sehr wortgewandt, ich schreibe sehr gerne, ich kann da auch sehr poetisch werden, auch in meinen Formulierungen, wenn ich rede. Aber ich habe in Deutsch immer sehr schlechte Noten gehabt, weil es Pflichtaufgaben waren, weil ich das Thema vorgesetzt bekommen habe und so weiter.
Mhm. Ja.
Deswegen, also wahrscheinlich würde ich auch Romane dann schreiben, weil es mir am Herzen liegt, das Thema. Aber so generell, wenn du mich zwingst, einen Text zu schreiben, kann ich dir sagen, dann ist das kürzeste Buch der Welt.
Mhm. Ja.
Ja. Ein Rechtlammheft ist dagegen noch lang.
Ja. Ja.
Okay, also du kommst in den geschlossenen Bereich, wo diese Einsatzberichte sind. Und dann würde mich interessieren, wie hat sich denn in den kommenden, beziehungsweise ich muss anders anfangen für diese Frage. Wie lang verging zwischen Willkommen bei deinem Sternkind und deinem ersten Einsatz?
Ja, ich hatte ja in der Folge am Montag erwähnt, dass ich lange bevor ich aktiv für dein Sternkind tätig war, mich schon beworben hatte und auch angenommen wurde. Das heißt, ich habe da
passiert. Okay, anders. Wie lang war es von
aktiver Phase bis
zur Schaltung in den ersten Einsatz?
Das waren tatsächlich, ich glaube, knapp nur 3 Wochen oder so.
Das wissen möchte. Ich kann mir das, ich stelle mir das so vor, in dem Moment, wo du dich aktiv schaltest, sag ich mal, geht das Adrenalin-Level wahrscheinlich einmal richtig so durch die Decke, weil du denkst, boah, krass, jetzt bist du diesen Schritt gegangen und ab jetzt kann jederzeit das Telefon klingeln und bist wahrscheinlich die ersten 1, 2, 3 Tage auch so ein bisschen auf so einer Hab-8-Stellung. So, was ist, wenn jetzt das Telefon klingelt und so dieses, du bist super nervös, andererseits bist du so voller Vorfreude auch so ein bisschen.
Ja, vielleicht.
Weil du natürlich loslegen willst. Und andererseits denke ich mir vor, dann flacht das ja so nach 3, 4 Tagen wahrscheinlich ab, weil du wieder vergisst, du vergisst nicht, diesen Schritt gegangen zu sein, sondern der Alltag übernimmt ja auch wieder und kommt wieder in den Vordergrund, deine Kinder, die Arbeit, deine Frau, das Wochenende und so weiter. So dass, wenn dann das Telefon klingelt, das ja schon ja fast so ein bisschen unvorbereitet ist, weil du schon ja vergessen hast, dass das Telefon jeden Moment klingeln könnte. Ja. Und diese Adrenalinkurve stelle ich mir auch super spannend vor. Ich glaube, wir kennen alle Momente, wo wir das schon mal so hatten. Das ist ja so ein bisschen wie wenn du, ja, das ist ja wie beim Job, ne? Du bewirbst dich und dann hörst du 1, 2 Wochen nichts, dann hast du wieder fast vergessen, dass du dich beworben hast. Irgendwann flattert diese Mail in dein Postfach, dann geht dein Pegel dann wieder hoch und dann ist es halt die Zu- oder die Absage. Mhm. Und deswegen, ich würde gerne mal, wenn ich da jetzt nichts übersprungen habe mit dieser Frage, mit diesem Ansatz, aber ich glaube, wir gehen schon in Richtung erster Einsatz, richtig?
Ja, wir könnten noch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie denn wie denn der Ablauf ist, wenn so ein Einsatz eintrudelt bei deinen Sternen.
Okay, dann lass uns das so machen. Wir skizzieren einmal den groben Ablauf.
Ja.
Und dann würde ich gerne, bevor wir auf deinen ersten Einsatz konkret gehen, dass du uns wirklich vielleicht mal mit durch diese 3 Wochen nimmst. So wie ich gerade sagte, so zuerst hast du diese Euphorie und dieses, wow, krass, jetzt habe ich es gemacht und oh Gott, klingelt jetzt das Telefon und vielleicht klingelt es ja und dann so ein bisschen, wenn das abflaut und dann kommt wirklich dieser Anruf, wo du sagst, wo du wahrscheinlich auch einmal so tief durchatmest, so in dich gehst und sagst, wow, jetzt geht's los und dann, falls du es nicht vorhast zu beschreiben, mich würde interessieren, ich kann mir vorstellen, dass die größte Nervosität ist damals aufgetreten, als du aktiv das Krankenhaus dann betreten hast, wahrscheinlich das erste Mal, so wenn du wirklich so über diese Schwelle gehst und weißt, jetzt stehe ich wirklich kurz davor. Mhm. Also auf diesen Moment würde ich dann gerne in dem Bericht auch gerne sehr detailliert eingehen.
Machen wir.
Ich entschuldige mich auch jetzt schon, ich gucke kurz auf die Uhr, sind bei 50 Minuten, aber diese Leuchtfeuerfolge, das ist dann halt so, da müsst ihr durch, stückelt euch die von mir aus, es kommt ja auch nicht jede Woche eine Leuchtfeuerfolge, das wird ein Special-Format, was es nicht jede Woche geben wird, aber ich möchte das auch nicht als Zweiteiler machen, weil das wäre, ich finde es nicht okay, bei so einem Thema mit einem Cliffhanger zu arbeiten. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, das Ding direkt durchhören zu können oder es euch selbst zu unterteilen. Das mal kurz als Disclaimer an der Stelle. Ich glaube, da wird Tim auch mitgehen mit der Meinung.
Ja.
Also, ihr müsst wissen, Tim ist auch aktiver Hörer. Der kennt die Folgen, auch wenn er Teil von deinem Sternweg, von Sternwege ist und auch Zugang zu meinem iCloud Drive hat, der kennt die Folgen im Vorab nicht. Also, der hört die sich nicht voran. Der hört die jedes Mal live und schickt mir dann einen Podcast zum Podcast als Feedback. Das mal kurz dazu. Aber jetzt wollen wir wieder zurück zum Leuchtfeuer. Genau. Skizziere uns mal einen Ablauf, wie er, ich sag mal so, in der perfekten Dein-Sternkind-Welt ablaufen würde.
Ja, gerne.
Ich glaube, es ist natürlich der perfekte Ablauf, den wir da skizzieren.
Ja.
Und das ist wie immer im Leben, die Realität sieht anders aus.
Ja, genau. Ja, also fangen wir mal typischerweise, wie es in, ich sag mal, 90% der Fälle ist. Ein Elternpaar kommt in die Klinik, ne? Und bringt dort eben ihr Sternkind zur Welt. Und dann ist es in der Regel so, dass das Krankenhauspersonal eben geschult ist und von diesem Angebot weiß, dass es eben diese Fotografinnen und Fotografen gibt. Und teilweise ist es so, dass das auch fester Bestandteil des Aufklärungsgesprächs schon ist. Also da wird wirklich aktiv den Eltern ja dieses Angebot unterbreitet und eben auch so ein bisschen die Relevanz schon subtil, wie du vorhin auch sagtest, bei euch deutlich gemacht, so, ne? Ja, und dann erfolgt meistens halt durch das Klinikpersonal ein Anruf bei der Stiftung, also bei unserer Koordination. Und die eröffnen dann in diesem besagten geschlossenen Forum einen Call. Da stehen dann eben die wichtigsten Eckdaten drin, ne? In welchem Krankenhaus ist es? Was für ein Kind ist es? Welche Schwangerschaftswoche? Gibt es vielleicht irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Infekte? Also die Koordinatoren versuchen halt immer irgendwie so möglichst viele Infos schon abzufischen vorab, dass man eben auch als Fotograf möglichst gut darauf vorbereitet ist. Zumindest so, was die Eckdaten
sind. Und das wahrscheinlich auch die Entscheidungsfindung unterstützt wird, weil, wenn ich es richtig verstehe, entscheidet ihr euch ja auch aktiv für den Einsatz.
Ja, ja, auf jeden
also,
Fall.
Also es ist ein Zusammenspiel aus Anforderung und Annahme. Mhm. Das heißt, es gibt ja bestimmt auch Fälle, wo der Einzelne, die Einzelne sagt, boah, nee, nicht mein Call
genau,
halt. Ne?
Genau,
das habe ich. Deswegen sind ja diese Infos so wichtig.
Genau, richtig. Da kann man schon mal so ein bisschen für sich selber auch
der Selbstschutz ist das
selbst,
der
ja, genau, drauf, ne? genau, ja. Naja, genau. Und parallel zu dieser Call-Erstellung
wird dann so, wir müssen ja auch von Fällen ausgehen. Es kann ja auch sein, dass du jetzt jemanden sehr nahestehenden hast, der gerade in der 30. Schwangerschaftswoche ist, als Beispiel. Mhm. Und dann siehst du einen Call, 30. Schwangerschaftswoche, wo du sagen würdest, boah, normalerweise echt gerne, aber in dem Fall gerade unpassend. Ne, so.
Ja, ja. Nee, genau. Das ist völlig richtig. Ja. Genau. Und parallel zur Erstellung dieses Calls im Forum wird dann eben der entsprechende Alarmkreis, also alle Fotografinnen und Fotografen, die in dem entsprechenden Alarmkreis sind, also sich dem zugeordnet haben, zum Beispiel Großraum Hamburg, nenne ich jetzt mal wieder, die werden dann über diese Alarm-Dispatcher-App informiert. Ne, die kriegen also so ein Ping auf ihr Handy, wo dann eben steht, Ort, ne, Schwangerschaftswoche, glaube ich, steht auch schon drin, irgendwie so. Und dann wirst du sozusagen aufgefordert, über diese App erstmal zu antworten. Also du kannst halt sagen, ja, nehme ich an, den Einsatz oder nicht. Und dann ist es aber auch so, dass man dann direkt ins Forum schaut und eben den betreffenden Call öffnet und sich den anguckt. Und dann eben, wie du es schon sagst, aktiv dafür oder dagegen entscheiden kann. Ne? Und wenn ein Fotograf, eine Fotografin den Einsatz übernehmen möchte, dann trägt man sich eben als Kommentar unter diesem Call ein und sagt so, hier, ich habe Zeit, ich kann das übernehmen.
Ist das first come, first serve?
Nicht unbedingt, weil es ist manchmal so, dass einige Einsätze ja auch ein bisschen eine gewisse Eile haben. Ne? Wenn, also es gibt auch durchaus Fälle, wo Lebendfotos zum Beispiel gewünscht werden. Also wenn zum Beispiel ein Kind mit einem schweren Herzfehler auf die Welt kommt.
Ja, aber du weißt, es hat eine Stunde
genau, als Beispiel genau. Zeit. Mhm. Die Prognose ist halt wenige Stunden so und dann, genau.
Ja gut, dass dann nicht first come, first serve, aber ich meine jetzt so, wir gehen davon aus, wir wissen, da kommt eine Mutter ins Krankenhaus.
Genau, ja.
Wie bei uns, Kind schon
Geburtseinleitung, tot. Richtig.
Genau. Ja. Wo du sagst, ob wir jetzt Bilder morgen früh um 8 oder morgen früh um 10 machen,
genau.
Spielt jetzt erstmal keine Nein. Rolle.
Genau, nee, aber theoretisch können sich mehrere unter dem Call melden und sagen, ich habe Zeit, dann läuft es normalerweise so, der Erste, der sich meldet, ist dann sozusagen Ansprechpartner, so heißt das bei uns immer. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich als Fotograf da melde und sage, ich mache das, bin ich auch in der Verantwortung, mit der entsprechenden Kontaktperson Kontakt aufzunehmen. Mhm. Das heißt, es kann zum Beispiel der Kreißsaal sein in einer Klinik. Dann rufe ich beim Kreißsaal an und sage, hier, Tim Meyer, Stiftung Dein Sternkind. Ich habe gehört, ihr habt Bedarf. So, ihr braucht jemanden. Und damit ist man sozusagen, übergeht sozusagen von den Koordinatoren die Verantwortung auf den Fotografen. Der übernimmt dann ab dem sozusagen das alles Weitere. Das gibt so ein paar Details oder einige Einsätze, wenn der Call erstellt wird zu Beginn der Geburtseinleitung, das ist auch oft so, dass sie schon ganz früh sagen, wir wollen gern einen Sternkindfotografen haben, aber es kann auch sein, dass das erst in drei Tagen kommt, das Kind. Dann kann es auch sein, dass dann die Koordination da weiter mit unterstützt und man nachfragt in der Klinik und so weiter. Aber in der Regel ist es so, wenn das Kind zum Beispiel schon da ist, dann ist der Erste der Ansprechpartner. So. Und dann gibt es halt noch welche, die sich als sogenannte Backups melden. Die sagen dann, hey, morgen 14 Uhr hast du dich angemeldet. Ne, wenn dir irgendwas dazwischen kommt, ich könnte auch.
Okay.
So. Mhm. Ne, und das weiß dann auch wieder die Koordination. Das heißt,
Träger zum Gürtel.
Ja, sowas, genau. Ne, ist auch mal ganz wichtig, dass man da sozusagen, auch wenn man selber irgendwie dann doch merkt, nee, heute ist nicht mein Tag, so, ich kann das gerade nicht. Du kannst
dich rausziehen in dem Moment.
Genau, dann kann man sagen, ich habe mein Backup. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, nee, mache ich doch nicht. So, ne? Und deswegen melden sich eigentlich für jeden Einsatz Backups. So, das ist einfach so. Ja, und dann, wie gesagt, koordiniert man das selbst mit Klinik oder Eltern und fährt dann los. Ne? Und dann, genau, über die Einsätze selbst sprechen wir gleich noch. Vielleicht nochmal, um das so ein bisschen rund abzuschließen. Danach ist man dann auch verpflichtet, sozusagen den Einsatz als abgeschlossen zu melden, ne? Weil die Koordination natürlich irgendwie auch darauf wartet, ne? Ja, dass sie eine Bestätigung kriegt, so, okay, das war erfolgreich. Und genau, das tut man dann. Und dann gibt es halt ein paar Verpflichtungen, die man danach noch hat, dass du zum Beispiel die Fotos auf dem deinen Sternkind-Server sicherst. Ne? Also wir haben da so eine Batterie von NAS-Servern, die alle doppelt und dreifach gespiegelt und mit USVs und an verschiedenen Orten und so weiter irgendwie stehen, damit diese Fotos halt definitiv erhalten bleiben, komme was wolle. Da bist du halt verpflichtet, das hochzuladen. Und ja, dann geht's halt an die Bearbeitung der Fotos und dann der Übergabe der Fotos jetzt schlussendlich dann. Ja.
Genau. Okay, das heißt, wir haben jetzt den groben Ablauf eines Einsatzes skizziert bekommen.
Ja.
Und haben jetzt ja schon gesagt, dass uns dann brennend dein erster Einsatz interessiert. Beziehungsweise mich auch vor allem dann dieser, wie ich schon sagte, diese ersten drei Wochen von ich schalte mich aktiv in den aktiven Dienst bis der erste Anruf kommt und nehmen uns da vor allem auch gerne mal so mit auf diese Gefühlsreise, die da bestimmt auch stattgefunden hat.
Mhm. Ja. Also man muss dazu wissen, der Zeitpunkt der Aktivschaltung, sage ich mal, lag ja ungefähr so 4 Wochen nach der Geburt von meinem Sohn. Ne? Der war, und ich hatte zu dem Zeitpunkt Elternzeit. Ich hatte nach der Geburt mindestens 3 Monate Elternzeit insgesamt. Und man hat natürlich dann mit so einem kleinen Wurm hat man natürlich viel um die Ohren, so, ne? Wie erzähle ich das? Du bist ja auch gerade in der Situation. Und du hast es vorhin so ein bisschen beschrieben, so diese Adrenalinkurve sozusagen. Am Anfang natürlich, klar, wo ich wusste, so jetzt darf ich was annehmen, so, ne, sozusagen, so ein Einsatz. Das war natürlich schon krass, weil ich wusste so, irgendwann wird der Tag kommen, er kann morgen kommen, er kann aber auch im halben Jahr erst kommen, wo ich sage, es gibt einen Einsatz, das wird mein erster sein. Mhm. So. Das war schon irgendwie ziemlich
überwältigend.
Ja, weil, genau, weil ich wusste, zum Zeitpunkt, wo meine Bewerbung angenommen war, wusste ich ja, ja gut, ich habe noch
dieser
mindestens.
Punkt wird kommen.
Genau, ich habe noch mindestens erstmal ein halbes Jahr Zeit, um mich da zu belesen und so. Und natürlich.
Aber ja erstmal nichts Verbindliches.
Genau. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen dann ausruhen, so, ja, okay, ich sehe, da kommen Calls rein, ne? Ich verfolge das in den Einsatzberichten und so weiter. Aber ich selbst.
Das ist so ein bisschen wie, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, aber ich weiß noch nicht, wann ich das erste Mal
hingehe. Ja.
Klassiker, ja. Kennt jeder. Ja. Wie viele von uns sind ehrenamtliche Gönner im Fitnessstudio? Ja,
ich glaube, nur so können die Fitnessstudios überleben, ja. Von den Leuten. Also ja. Die Karteileichen, die.
Deswegen zahlt unser eins so wenig. Also ich bin auch momentan Gönner, aber ich glaube, Karteileichen sind bei Ketten der Grund, warum ich oder andere so wenig zahlen.
Ja.
So.
Naja. Naja, und im Laufe der. Der Zeit nach der Geburt kamen, wie gesagt, ein paar Einsätze rein. Auch welche, die ich tatsächlich hätte übernehmen können. Also zum Beispiel aus Lübeck, zum Beispiel aus Hamburg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang auch echt zurückhaltend. So, ne? Also ich habe dann immer geguckt. Was ich immer gemacht habe, ich habe sofort ins Forum geschaut, ne, in den entsprechenden Call. Und habe ehrlicherweise gehofft, dass sich jemand meldet, der den übernimmt. Ja, weil, also auch
war so ein bisschen... War das so ein bisschen, ich skizziere es jetzt mal lustig, so dieses... Du überlegst hin und her, drückst dann so F5, überlegst wieder, drückst F5. Ah, Mist, hat sich jemand anders gemeldet.
Ja, ganz extrem war es
nicht. Nein, aber so überspitzt.
Nee, also, du hast, also so ein bisschen schon, weil, wie gesagt, in der Situation, in der ich mich gerade befand, mit jetzt schon dem zweiten Kind zu Hause, erstes Kind noch nicht in der Kita zu dem Zeitpunkt. Das heißt, selbst wenn ich so einen Einsatz hätte fahren wollen, dann hätte das auch erheblichen organisatorischen Aufwand bedeutet. Ne? So nach dem Motto, Oma kommt vorbei und kümmert sich, ne? Und ja, deswegen war das auch nicht so, wie jetzt zum Beispiel der Rentner, die Rentnerin, die halt zu Hause vorm Fernseher sitzt und guckt so, oh ja, Einsatz mache ich so, ne? Von daher, das war auch schon so eine Hürde, die natürlich noch mit reingespielt
hat. Ja, oder Kinder halt 15, wo du sagst, ja, hier Essen steht auf dem Herd und Papier ist mal eben schnell.
Richtig, ja, genau. Naja, und dann kam aber eines Abends ein Call rein, der sehr speziell war für mich. Es war nämlich ein Call mit der Klinik, wo wir 4 Wochen zuvor unseren Sohn auch zur Welt gebracht haben. Ne? Und ich habe diese Nachricht gesehen oder diese Meldung gesehen auf dem Handy. Ich weiß das noch ganz genau. Ich saß mit Elisa auf dem Sofa. Wir haben, glaube ich, irgendwas in eine Serie geguckt oder so und habe das gesehen und dachte irgendwie sofort, das wird mein erster Einsatz.
Das muss Schicksal sein.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich dachte, dass diese Verbindung auch, dass ich da nun 4 Wochen vorher selbst gewesen bin. ja, weil irgendwann musst du ja nochmal. Ja. Ne? Ich hätte auch nach Hamburg fahren können.
Ja, aber dann halt doch irgendwie das vertraute Umfeld ja auch ein Stück weit wahrscheinlich, ne?
Ja. Natürlich nicht in dem Kontext, aber irgendwie schon.
Nein, aber du kennst genau. Dich aus.
Du kennst
das Gebäude,
genau,
du kennst die Wege. Es ist ja so ein bisschen so, also geht es mir immer, wenn ich irgendwo hin muss, ich fühle mich immer wohler, wenn ich an diesem Ort schon mal war. Und ich sag mal, das fängt ja bei so banalen Geschichten an, wie, wo parke ich? Ja. Wie komme ich ins Parkhaus? Ja. Wie komme ich denn zum Eingang? Wie komme ich auf die Station? In dem Fall jetzt Krankenhauskontext, so,
ja.
Ne?
Ja. Ja. Nee, und das war halt, also ich habe dann wirklich innerhalb von Sekunden gedacht, ja, das wird mein erster, wenn's passt mit den Rahmenbedingungen. Ja, und dann ging das auch relativ schnell. Ich habe dann recht zeitnah mich im Forum gemeldet, habe gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das mein erster Einsatz werden könnte. Ich melde mich mal vorsichtig als Ansprechpartner. So, damit war ich sozusagen im Boot. Ne? Das war ab dem Moment war ich dann im Spiel sozusagen. Ne? Und da der Call aber abends kam, haben wir uns dann verständigt, also ich mit der Koordinatorin in dem Fall, dass ich erst am nächsten Tag den Kontakt suche zur Klinik. Ne? Ja, und dann habe ich morgens am darauffolgenden Tag im Kreißsaal angerufen und habe gesagt, so, hier, Tim von Dein Sternkind, ich habe gehört, da gibt's einen Einsatz und ich würde den gerne übernehmen. So. Naja, und dann wurden so ein paar Formalitäten geklärt und zu dem Zeitpunkt war das Kind noch nicht auf der Welt. Das heißt, man war noch so ein bisschen in Wartestellung dann und wir hatten uns eben verständigt, ich werde zurückgerufen vom Kreißsaalpersonal, sobald das Kind dann da ist und eben so blöd das klingt, aber alles für die Fotos bereit ist sozusagen.
Ja,
es ist, ja. Und ja, dann war das auch so eine absurde Situation. Ich war dann mit meiner Großen bei so einem Kindertreff in Büchen. Offene Räume nennt sich das. Das ist so ein Angebot, wo du als werdende Familie, als Familie, die schon Kinder hat, hinkommen kannst und ein bisschen frühstücken kannst, ein bisschen quatschen kannst, ein offener Austausch unter Eltern oder zukünftigen Eltern. So. Ja, man muss sich das jetzt vorstellen, ich sitze da am Frühstückstisch, ne? Die Lütte, die spielt da irgendwie rum, ne, auf der Rutsche. Und dann kriegt ihr auf einmal einen Anruf aus Geestart. Und dann war natürlich klar, wer es ist. Ne? Ich gehe ran, gehe so ein bisschen in die Ecke. Ja, Kreisler Geestart und so, Kind ist jetzt auf der Welt. Wann kannst du denn da sein? Naja. Ja, und dann habe ich halt so ein bisschen überlegt,
wie das Leben so spielt.
Ich habe dann gedanklich schon so ein bisschen so einen Plan gehabt oder hatte ich am Vorabend schon mit Elisa abgesprochen, dass uns die Mittagszeit gut passen würde, weil dann macht die Lütte halt Mittagsschlaf, ne? So typischerweise 2 Stunden so ungefähr.
In deiner perfekten Welt.
In der perfekten Welt. Und ich kann dann sozusagen sie zum ins Bett bringen, so zum Mittagsschlaf, und würde dann losfahren. Und Elisa hat dann sozusagen Ruhe, um Janis zu betreuen. Ne? Ja, und der Plan ging ja tatsächlich auf. Also ich habe mich dann zu 13 Uhr da angekündigt in der Klinik. Hab Jella dann irgendwann so um, ich glaube, 11:45 oder 12 hingelegt. Sie hat auch geschlafen, sie hat mitgespielt. Naja, und dann, das ist auch so ein Prozess, habe ich mit meiner Mentorin telefoniert.
Mhm.
Also wir haben da das ja auch relativ, diese Zeitspanne war relativ kurz. Ne? Wir hatten nicht so viel Zeit, weil, wie gesagt, abends kam der Call, morgens kam der Anruf, ja. So. Abends wollte ich nicht mehr telefonieren mit der Mentorin, weil, ne, will man ja auch nicht. Und dann war ich ja, wie gesagt, bei diesem Treff auch. Das heißt, ich konnte da auch nicht irgendwie so offen, weil ich musste ja auch auf Jela gucken.
Ja,
so. Ich konnte ja da nicht irgendwie da mich in Ruhe eine halbe Stunde mit der Mentorin unterhalten. Naja, dann habe ich halt angefangen, mit ihr zu telefonieren. War ja aber um 1 angemeldet. Das heißt, wir haben unterbrochen. Und ich habe dann auf der Fahrt dahin weiter telefoniert noch. Und tatsächlich habe ich mit ihr telefoniert, bis ich auf dem Parkplatz angekommen bin und auf P gedrückt habe für Parken. Und sozusagen den Motor abgestellt habe, wobei, ja, ich fahre ja auch Elektroauto, also nicht ganz Motor ausstellen, aber du weißt, was ich meine. Naja, das war sozusagen der Weg dahin. Ja, und dann ging's los, dann geht's so ein bisschen in diese Phase, die kritisch ist, weil da geht's dann nämlich los, dass du wirklich nervös wirst. Also wirklich. Weil dir ist natürlich klar, du hast jetzt diese Verantwortung auf deinen Schultern, ne? Du hast dich dazu bereit erklärt, diesen Einsatz zu machen, also machst du den jetzt auch. Ne, meine Mentorin war da ganz cool, die sagte so zu mir am Ende, das waren so ihre Abschlussworte, bevor ich dann gesagt habe, so, ich gehe jetzt rein, Tim, du rockst das jetzt. So, ne? Und das hat mich irgendwie so ein bisschen auch beflügelt, weil ich natürlich wusste, das wird jetzt nicht so leicht, ne? Das macht man nicht so einfach.
Ja, aber ich glaube, am Ende des Tages, es ist schon nicht verkehrt, das als Job zu betrachten in dem Moment.
Natürlich, das macht man auch, aber
das
trotzdem
ist auch so dieses, du rockst das jetzt, das klingt ja erstmal jetzt für jemanden komplett Außenstehenden, komplett wild so,
natürlich,
dass wir über Bilder von toten Menschen sprechen und du rockst das, aber in dem Kontext so, es ist dein Job in dem Moment, es ist deine Aufgabe und diese Aufgabe als solche rockst du. Das heißt ja nicht, dass du das feierst, dass du da einen toten Mensch fotografierst, sondern du rockst die Aufgabe zum Wohle der Betroffenen, die von diesen Bildern profitieren werden.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das einmal so vor Augen führt und verinnerlicht.
Ja.
Dass man solche Aussagen im differenzierten Kontext betrachtet.
Ja, ja, genau. Ja.
Mhm. Weil es gibt in diesem, so würde ich es beschreiben, in diesem Kontext, in diesem Einsatzkontext, gibt es verschiedene Blickwinkel, wenn du so willst.
Mhm.
Es gibt den Blickwinkel auf dich, der du da diese Aufgabe erfüllst, einfach nur als nackte Aufgabe betrachtet, in der Verantwortung gegenüber den Eltern, in der Verantwortung gegenüber dem Kind. Und all das muss man differenziert zueinander betrachten.
Ja. Genau, und dann habe ich mich halt eben mit meinem Kamerarucksack auf den Weg gemacht. Ich wusste ja, wo es lang geht. Ne? Ich musste nicht an der Info nachfragen, wo ist denn der Kreissaal? Wie gesagt, 4 Wochen vorher gerade da gewesen. Ja. Und ging dann hoch, klingelte beim Kreissaal. Ne? Wer macht mir auf? Eine bekannte Hebamme auch. Sie hat mich nicht erkannt, also weil das war tatsächlich eine Hebamme, mit der wir bei Jellas Geburt Kontakt hatten. Das war schon 1,5 Jahre her oder fast 2 Jahre. Aber ich habe sie natürlich sofort erkannt und dachte so, war krass. Und dann war das erste Absurde für mich. Sie sagte dann, ja, schön, dass du da bist. Willst du einen Kaffee? So habe ich auch geguckt, so wie du jetzt gerade, und dachte, ja, okay, wenn du so fragst, danke, nehme ich so, weil ich, ja, ich war auch völlig, also ich habe halt wirklich, also was heißt schlotternde Knie gehabt, aber das war schon krass, ne, da vor dieser Kreißsaaltür zu stehen und zu wissen, jetzt geht's gleich los.
Ja, aber ich glaube, so vielleicht war es dieses, willst du einen Kaffee, war vielleicht so ein bisschen, ja, Normalität, die sie auch in die Situation gebracht
hat. Ja, es war im Nachhinein tatsächlich Zufall, weil das Elternpaar gerade Kaffee bekommen sollte. So, ne, und dann hat sie halt gerade, sie war gerade auf dem Weg zu denen und hat
das gesagt, war so, komm, willst du auch einen eigentlich?
Richtig, genau. Das habe ich dann erst danach erfahren. Aber für mich war das natürlich an der Tür erstmal so, bitte was? Ne? Naja, gut. Hat aber auch so ein bisschen dann diesen Damm gebrochen, so. Das war dann so
normal, okay, irgendwie, ne? So,
dass genau, das war dann, komm, wir trinken erstmal Kaffee. War dann okay. Naja, und dann da rein. Und dann ist es so, was du vorhin beschrieben hattest, so dieser Höhepunkt der Nervosität oder dieser inneren Anspannung ist halt immer, wenn du vor der Tür vor diesem Zimmer stehst. Weil du weißt, es trennt dich jetzt nur noch eine Schicht Holz von den Eltern, von dem Kind, von dieser unfassbaren Situation. Ne? Und das ist immer der Moment, wo du noch einmal kurz sammeln, einmal so, ne, einatmen, Tür auf, reingehen. So. Ne, und das war krass. Also das ist immer krass, weil, wie gesagt, jeder Einsatz ist unterschiedlich. Ja, du kannst nie vorbereitet sein, so richtig. Aber da es mein erster Einsatz war, war das natürlich komplett.
If you know, you know.
Ja. Ne? Naja, genau. Ja, und dann kam ich rein. Die Eltern waren beide anwesend schon. Ne? Das Kind war auch da. Lag bei der Mama auf dem Bett. Und die Mama hat gerade telefoniert. Und der Papa kam halt auf mich zu, so, ne, und war relativ gefasst, muss ich sagen.
Junges Paar, ja. Nicht, dass es jetzt irgendwas zur Sache aber tut, aber...
Ungefähr unser Alter tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, auch erstes Kind.
Und, welche Woche?
24.
Okay.
24. Ja. Und der, ja, kam relativ gefasst auf mich zu, hat sich bedankt und so weiter. Und dann, ich habe mich dann gleich geöffnet. Ich habe gesagt, es ist mein erster Einsatz dieser Art oder überhaupt für dein Sternkind und so weiter und so fort. Ja, und das Coole war halt, wir hatten ja beide einen Kaffee in der Hand. Das heißt, wir haben uns wirklich erstmal hingesetzt und haben gequatscht so, ne? Also erstmal so ein bisschen.
Was hast du in dem Moment realisiert, dass da mit dir ein toter Mensch im Raum ist?
Nee, tatsächlich erstmal nicht, weil ich hab das Kind zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Weil, also es war halt so ein Wehenzimmer, also so ein Zimmer, wo du hinkommst, wenn du noch nicht, ja, noch keine Presswehen hast oder Andeutungen von Presswehen, dann kommst du erstmal in so ein Wehenzimmer, da wird nochmal CDG geschrieben und da wird nochmal geguckt und so. Genau, das heißt, ich habe mich dann an so einen Tisch gesetzt mit dem Papa und die Mama saß halt oder lag halt im Bett nebenan. Und das Kind lag halt so dicht an ihr dran, so, aber sozusagen auf der Seite, auf der anderen Seite.
Ja, gut, dann 24 Wochen noch sehr klein.
Ja, also ungefähr, ja, was mag das gewesen sein? 30 Zentimeter, knapp unter 30 Zentimeter vielleicht. Ja. Genau, das heißt, ich habe das dann noch gar nicht gesehen. Ne? Wir haben erstmal ein bisschen gesprochen, so ein paar Minuten. Und dann beendete irgendwann die Mama das Telefonat und ja, da habe ich mich da auch nochmal vorgestellt. Und wir haben erstmal tatsächlich so ein bisschen über dein Sternkind gesprochen. So. Also die haben mir auch ihre große Dankbarkeit ausgesprochen, so dass ich da bin und sie wünschen sich das so sehr und das hat mir so ein bisschen geholfen, da in dieser Situation anzukommen. Ne?
Ja, es klingt auch für mich gerade so, als wenn du da ein sehr für dich als ersten Einsatz dankbares Elternpaar bist, weil die insgesamt sehr gefasst mit der Situation waren.
Ja.
Irgendwie ja auch, ob es jetzt dem Funktionsmodus geschuldet war oder nicht, sehr cool mit der Situation umgegangen sind. Sehr abgeklärt irgendwie.
Ja.
Jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern aber, glaube ich, das war für dich sehr unterstützend.
Ja.
Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn du da auf so ein völlig aufgelöstes Elternpaar triffst als ersten Einsatz.
Ja, natürlich.
Weil du selbst weißt gar nicht, wie du dich benehmen sollst. Also natürlich ist jeder Fall anders, jeder ist individuell. Aber ich glaube, je mehr Einsätze du hast, desto mehr kommst du ja auch in deine Routine. Weil auch wenn jeder Fall anders ist, jeder Einsatz, ich glaube, trotzdem stellt sich an gewissen Punkten eine Routine ein. Mhm. Du bekommst eine Routine darin, dich vorzustellen.
Ja.
Du bekommst eine Routine darin, wenn du im Raum bist, dir bewusst zu machen, da ist ein toter Mensch mit mir im Raum.
Ja.
Der Umgang mit den Eltern wird ja routinierter. Er wird jetzt nicht Routine, aber
routinierter.
Und ich glaube, wenn da trotzdem so ein dankbares Elternpaar ist im ersten Einsatz, ist das schon verdammt viel wert.
Ja,
also mir, weil das natürlich auch viel Nervosität rausnimmt.
Genau,
ne?
Genau. Mir hat es sehr geholfen, auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, wenn du da auf ein aufgelöstes Paar triffst, ist es auch so, dass du noch angespannter bist, jetzt bloß nichts falsch zu machen und die perfekten Bilder zu machen und so weiter.
Genau, ja. Nee, das stimmt schon. Es ist halt einfach eine extreme Situation. Das ist einfach so. Also, man muss sich das halt irgendwie so vorstellen, ja, die perfekte Welteltern, ne, die fahren halt zu Baby One, ne, suchen sich irgendwie den geilsten Kinderwagen aus, ne, mit E-Antrieb und automatischer Schaukelfunktion. Und die Eltern, die müssen jetzt halt zum Bestatter fahren und eine Urne aussuchen. So, ne? Das ist ja der krasse Kontrast so. Das ist,
I know.
Das ist so, ja, genau. Ne, das ist halt so, dem muss man sich irgendwie so bewusst sein, ne, was das bedeutet.
Also ich bin ehrlich, ich habe zu Lu's Zeiten das erste Mal eine Urne bzw. einen Sarg von so nahem betrachtet.
Mhm. Ja.
Und ich war bei der Beerdigung meiner Uroma, ich war bei der Beerdigung meiner Oma. Aber trotzdem, glaube ich, war ich einer Urne nicht so nah und schon gar nicht hatte ich sie später selbst in der Hand.
Ja.
Also es ist schon ja anders.
Für mich war auch tatsächlich das Kind der erste tote Mensch, den ich gesehen habe. Ja, tatsächlich. Also vorher noch nicht. Also ich war auch bei einigen Beerdigungen schon. Aber ich habe noch nie zum Beispiel an so einer Verabschiedung oder so, wie man das so kennt, ne? Wenn dann die
Verstorbenen. Ja, ich glaube, es ist ja auch nicht die Regel, dass es so stattfindet.
Nee, aber es hätte eine Möglichkeit gegeben in meinem Fall, ne, dass ich nochmal eine aufgebahrte Person, so nennt man das ja, also, ne?
Ja, aber es ist ja, worauf ich hinaus will, es ist auch wieder so eine perfekte Filmwelt, dass das gefühlt bei jeder Beerdigung stattfindet.
Ja, nein,
also,
auf gar keinen Fall.
Ich sag mal, du kennst es ja aus Hollywood, ne? Das Ding steht da, das Ding. Die Person ist da aufgebahrt in einer Kirche,
800
Blumen drumherum und ich sag mal, gefühlt die Putzfrau des Bürgermeisters kommt noch vorbei und sagt Tschüss.
Ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, und was ich dann eigentlich, nachdem wir so ein bisschen, wie gesagt, Smalltalk betrieben haben, so um irgendwie alle in dieser Situation anzukommen, was ich dann gemacht habe, ich habe dann mal gefragt, wo ist denn die Kleine? Ne, das war so ein kleines Mädchen. Genau, und dann hat die Mama mir sie halt gezeigt. Und das, was ich dann gemacht habe, was mir halt auch von meiner Mentorin ans Herz gelegt wurde und was ich auch jedes Mal mache, es klingt halt blöd, aber ich stelle mich sozusagen dem Kind vor. Ne? Also ich bin hingegangen, wo sagt hier, ich bin Tim, ich bin dein Fotograf heute und so, ich möchte ein paar Fotos von dir machen. Das hilft einfach irgendwie so eine Bindung aufzubauen. Ne? Und
ja, und ich glaube auch irgendwie der Situation eine gewisse Natürlichkeit zu verleihen.
Genau. Ne? Und du, es entfernt sozusagen diesen Objekt, diesen Status eines Objektes. Ne?
Also, eines Dings.
Genau. Es ist halt ein Kind, was da liegt. So. Ne? Und das habe ich gemacht. Das hat mir auch im Nachhinein, was ich in der Reflexion dann gemerkt habe, später super geholfen, so, weil ja, wie gesagt, es baut sich diese Bindung auf, ne, und die hält dann während des gesamten Einsatzes stand, so, ne? Und ich glaube, die Eltern waren auch froh, dass ich das gemacht habe.
Ja, weil ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Wertschätzung und ich kenne es ja selber aus meiner Erfahrung, gerade mit diesem Schicksal, auf das wir noch zu sprechen kommen werden oder schon zu sprechen gekommen sind, dass ich auch weiß, wie es sich anfühlt, wenn dein totes Kind gefühlt verleugnet wird.
Mhm.
Und dafür die Eltern einfach zu wissen, dass das für den Fotografen jetzt ein, ich sag mal, vollwertiger Mensch ist, der mit dem kommuniziert wird und so, das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Also das ist ja auch Wertschätzung, die du darüber bringst.
Mhm.
Das ist ja die Wertschätzung des Lebens, das vielleicht nur sehr kurz war, in dem Fall knappe 24 Wochen.
Ja.
Aber trotzdem war da ein Leben und das wird wertgeschätzt durch diese Kommunikation. Ich glaube, das ist das, was bei den Eltern ankommt und wofür sie denn so dankbar sind und was für dich für dich verleiht das Natürlichkeit in der Situation, aber ich glaube auch für die Eltern.
Mhm.
So, das ist ja für die auch nochmal so dieses, unser Kind hat es wirklich gegeben, unser Kind gibt es wirklich.
Mhm. Genau, das ist es. Ja, Es hat existiert. Es existiert. So.
Es existiert da.
Genau.
Da habe ich letztens wieder drüber nachgedacht. So, man sagt ja oft so bei toten Menschen so, ja, der hieß oder der hat geheißen. Mhm. Oder der heißt ja immer der noch heißt, so.
Genau. Ja. Mhm. Naja. Das stimmt. Ja. Ja, und dann, was danach folgt, ist halt von Einsatz zu Einsatz tatsächlich unterschiedlich. Ne? Also man bietet dann halt an, oder man hat natürlich so ein paar Ideen, was man für Fotos machen kann. Ne? Meistens mache ich das halt so, dass ich es irgendwie so ein bisschen eher erstmal außer Distanz mache, so, ne? Weil man ja auch nicht gleich so drauf los fotografieren möchte. Aber ich spreche natürlich auch immer mit den Eltern, einfach auch um so eine dolle Vertrauensbasis zu schaffen, und mache denen klar, wenn irgendwas denen nicht passt, was ich mache, oder wenn die eine Pause wollen, oder wenn die sagen, so, jetzt ist Schluss, ne, wir sind durch, dann ist das okay. So, ne? Weil die bestimmen, was passiert. So, zu jeder Sekunde in diesem Einsatz. Ja. Naja, und dann macht man halt die Fotos. Ne? Teilweise wollen die Eltern mit drauf sein, teilweise auch nicht. Manchmal macht man auch noch mit anderen Verwandten Fotos, die mit drauf sein möchten, ne, die irgendwie noch spontan dazukommen. Das ergibt sich auch manchmal auch im Laufe des Einsatzes. Ne? Man hat es auch so oft, dass die Eltern sagen, nee, wir wollen nicht mit auf die Bilder, wir trauen uns nicht und so. Und dann im Laufe des Einsatzes tauen die dann sozusagen auf, weil sie auch selber merken, sie haben jetzt die Chance.
Mhm. Ne?
Und zwar nur jetzt. Ne? Wenn ich wieder fahre, dann war's das. So.
Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte.
Richtig. Ja, wirklich. Und,
so blöd es klingt.
Genau, ja. Und das ist, da ist man dann auch so ein bisschen als Fotograf gefordert, auch wieder so ein bisschen subtil zu sagen, wollt ihr nicht nochmal zumindest eure Hand mal so ein bisschen vielleicht, oder wollt ihr nicht mal seine oder ihre Hand nehmen, halten und so. Und das führt dann oft dazu, dass sie halt selber merken oder auch diese Berührungsängste überwinden. So. Du hattest ja auch erzählt, dass du da eher distanziert warst, ne? Und so geht es halt vielen, weil die einfach sagen, ja, die bringen es nicht übers Herz, das Kind anzufassen, so, ne? Um wieder so eine Verbindung dann aufzubauen. Es gibt auch viele Eltern, die das Kind auch gar nicht sehen wollen. Ne? Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich auch ohne Eltern fotografiere.
Ja, ich glaube, das ist manchmal aber auch so auch wieder Schutzmechanismus.
Ja,
so dieses Bild vor dem inneren Auge bewahren und nicht möglicherweise durch ein negativ beaffektiertes Bild ersetzen.
Mhm.
Und dann kommen wir wieder an den Punkt, was ich auch sagte, du hast dann diesen Umschlag zu Hause liegen, ja, und entweder guckst du ihn dir halt nie an oder du guckst ihn dir irgendwann an. Ne?
Aber du hast die Möglichkeit.
Richtig.
Und darum geht's.
Ja,
darum richtig. Geht's. Du hast die Möglichkeit, es zu tun.
Ja, das war auch das, was uns geholfen hat, so diese Info darüber, dass das in einem doppelten Umschlag kommt. Das heißt, ich kann es auspacken, habe nicht gleich die Bilder in der Hand und kann die dann in eine Schublade packen, theoretisch
genau.
So.
Genau. Und du weißt, du kannst sie dir, wenn du möchtest, theoretisch in 10 Jahren oder wann auch immer angucken. Oder am ersten Jahrestag sozusagen. Oder wann auch immer. Ne? Wenn du soweit bist. Und das, darum geht es eigentlich, glaube ich, bei dieser gesamten Fotografie. Es ist halt, das Ziel ist eben, eine Erinnerung zu schaffen, die abgerufen werden kann.
Ja.
Wenn es denn gewollt ist. Und das ist so, ja. Und wieder nochmal in dem Zusammenhang so, dass man teilweise das Kind alleine, also ohne Eltern fotografiert, das ist mir auch erst so ein bisschen später bewusst geworden. Man ist als Fotograf, als Fotografin teilweise neben den Eltern und natürlich dem Klinikpersonal oder so, eine fast die einzige weitere Person, die überhaupt dieses Kind zu Gesicht bekommt.
Ja, weil es ja danach, also grundsätzlich werden ja Sternkinder in, ich glaube, 99,9% aller Fälle kremiert.
Mhm. Ja.
Das heißt, das Einzige, was denn den Angehörigen danach bleibt,
ja.
oder anderen Verwandten, Freunden, wie auch immer, ist halt das Foto, sind die Fotos.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist so das.
Mhm. Das hat mich tatsächlich auch für die nachfolgenden Einsätze dann oder im Laufe der verschiedenen Einsätze so ein bisschen auch geprägt, so, weil...
Ja, ne? Aber jetzt, wo du es gerade sagst, wenn ich so drüber nachdenke, dass Lou aktiv wurde sie gesehen von dem Krankenhauspsychologen, der war mit uns bei der Begegnung, der hatte eine Assistentin oder eine Kollegin dabei, das heißt 1, 2 plus Nicole und mich sind 4 Leute, dann hatten wir eine Hebamme, die hatte nochmal eine Gehilfshebamme und eine Ärztin, also das ist irgendwie so Also nicht mal 10 Leute haben Lou zu Gesicht bekommen.
Ja.
Ja. Ah, okay, der Bestatter. Der hat sie abgeholt. Ja, okay. Gut, wenn du noch Bestatter, Krematorium, ja gut, aber so aktiv, wo du jetzt wirklich sagst, damit auseinander. Es sind vielleicht zwei Handvoll Leute so, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das Bezeichnende.
Ja,
ja, ja, habe ich so noch gar nicht betrachtet. Krass. Ja.
Ja. Und vor allem, du musst auch bedenken, ich bin ja komplett eine komplett wildfremde Person für die.
Das ist ein enormes Vertrauen, was entgegengebracht wird.
Das ist
und auch wieder eine Wertschätzung.
Ein riesiges ein riesiger Vertrauensbeweis, eine riesige Wertschätzung, dass ich das machen darf. So. Ich sehe das auch immer so. Ich darf das fotografieren.
Ja, ja.
Ne? Ja. Genau. Ja.
Ja.
Das war der Einsatz. Ich weiß, wir sind absurd lang in der Zeit schon, aber ich würde das gerne noch kurz ein bisschen beschreiben. Gerade weil du auch auf die emotionale Ebene zu sprechen kommen wolltest.
Naja, also wir sind jetzt irgendwo bei Stunde 25. Ich hätte gesagt, ein gutes Fußballspiel geht 90 Minuten als alter Fußballfanatiker. Ich glaube, wenn wir uns in die Richtung bewegen, da kommen wir mit hin. Und an der Stelle schon mal kleiner Disclaimer. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid hier nicht ausreichend bedient worden in diesen über 90 Minuten dann, schreibt gerne eine Nachricht, schreibt eine Mail, steht alles in den Shownotes drin. Und dann setzen wir da nochmal an in einer weiteren Leuchtfeuerfolge. Das soll gar nicht das Ding sein. Aber ich würde sagen, wenn wir das Ganze jetzt mit deinen Emotionen beschließen, dann haben wir auch ein schönes Roundup, glaube ich.
Das passt ganz gut, ja.
Also nimm uns da gerne nochmal mit.
Ja, genau.
So wie sich diese ja doch große Nervosität vorm Durchschreiten der Tür verändert hat. Also wir haben ja schon mitgekriegt, dass sich ja sehr schnell irgendwie eine Normalität eingestellt hat, als wenn du fast übertrieben gesagt Freunde zum Kaffee triffst. Fehlte wahrscheinlich nur noch der Kuchen.
Das war in gewisser Weise tatsächlich so. Also ich habe tatsächlich dann auch...
Aber man hat auch sehr schnell so eine Nähe denn, ne?
Genau, ja. Darauf wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ich hatte wirklich, also das habe ich dem Elternpaar dann auch in einem persönlichen Brief danach geschrieben, praktisch von der ersten Sekunde eine innige Verbundenheit. Das ist einfach so. Also das war, ja, diese ganze Situation, man hat plötzlich, man war Teil davon, ne? Du hast.
Ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe gerade mit einer Followerin den Austausch dazu gehabt. Die reagiert auch immer bei WhatsApp auf die Bilder von Mats, die wir da manchmal im Status drin haben und so. Und ich habe ihr dann so geschrieben: Danke für deine lieben Worte. Ich kann mir aber vorstellen, dass Freud und Leid bei dir gerade sehr nah beieinander liegen. Also, sie ist gerade, die haben im Anfang Januar ihren Sohn verloren. Sind also noch ganz frisch betroffen, haben auch kein weiteres Kind an der Hand. Und dann sagte sie so, nee, ihr fällt das voll leicht, diese Freude auszudrücken, weil, jetzt kommt's, sie sagt, für sie ist das was anderes, dass wir selbst ein Sternkind haben. Das heißt, sie weiß, dass wir durch dieses Tal geschritten sind. Und sie sagt, es fällt ihr leichter, bei uns denn die Freude für Mats zu empfinden, als wenn wir jetzt Eltern wären, bei denen Mats das erste und einzige Kind wäre. Und dass darüber diese innige Verbundenheit entsteht. Das ist auch das, was ich auf Instagram immer erlebe. So, ich finde Profile, die irgendwie so ein Schicksal haben und man ist sofort verbunden, weil man diese Gefühle kennt, die der andere durchlebt hat. Und so stelle ich mir das so ein bisschen bei dir vor. Du kommst da rein, trinkst einen Kaffee und du, ich will nicht sagen, du hast das Gefühl, du triffst ja Leute, die du seit 10 Jahren kennst, aber es gibt irgendwie keine Hürden. So, das ist direkt sehr offen, sehr, sehr innig. Und natürlich auch sehr intim. So.
Ja, das ist es.
Also, das ist es halt.
Das ist wieder dieses Vertrauensverhältnis halt. Die lassen dich da in ihren dunkelsten Stunden Teil sein von ihrem Schicksal. Das ist einfach, das ist crazy. Wirklich. Das ist verrückt. Ja. Naja, und dann, der Einsatz war vorbei. Und dann ist es immer so, das wurde mir schon prophezeit. Und das war, ist wirklich so, ist nach jedem Einsatz so, du wirst von Glücksgefühlen überschüttet. Es ist wirklich so. Ich habe diesen Raum verlassen, aus dem Krankenhaus raus und musste erstmal 5 Minuten verdauen natürlich so ein bisschen. Ich habe erstmal ins Auto gesetzt und ne, erstmal so, okay. Ich glaube, ich habe sogar meine Mentorin angerufen, so nach dem Motto, ich habe es geschafft, ich habe es gerockt. Und ich war wirklich, also ich habe wirklich gestrahlt, glaube ich, wie sonst was, weil ich einfach wusste, erstmal, ich habe es natürlich geschafft. Ich habe diesen Einstieg in die Tätigkeit erfolgreich geschafft.
Du hast dich selbst so ein bisschen gefeiert wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Ja, das war auch recht wichtig irgendwie so für mich. Und aber auch eben in dem Bewusstsein, ich habe diesen Eltern gerade dieses Riesengeschenk gemacht. Mhm. Ne? Das ist unbeschreiblich. Also das was da,
der Leitsatz deines des Gründers, den hast du da irgendwie verinnerlicht.
Das erste,
in
das
dir
erste,
gespürt.
Genau, ja, kann man so sagen. Also da, ja. Und da war für mich auch klar, dass es war eine richtige Entscheidung, da sich irgendwie zu engagieren.
Also dein Gefühl war, der zweite Einsatz kann kommen.
Richtig, ja.
Und so, nicht, ich brauche erstmal Auszeit.
Genau, und auch nicht, ist doch nichts für mich. So, das gibt es, aber eher in seltenen Fällen.
Ja.
Also, ja. Okay, ich würde noch ganz kurz in die Verlängerung gehen vom Fußballspiel. Auch auf der Gefühlsebene. Es gibt nämlich so zwei monumentale Momente, die ich gerne noch loswerden wollte.
Sind die jetzt schon entkoppelt von dem Einsatz?
Der eine ja, der andere nicht. Also ich...
Ich habe noch eine Frage zu der Gefühlswelt danach.
Ja.
Und entweder sagst du jetzt gleich, wäre ich jetzt eh zugekommen oder sagst, nee, mache ich.
Ja.
Du hast diese Glücksgefühle beschrieben.
Ja.
Was mich aber interessieren würde, dadurch, dass deine Kinder noch sehr jung sind, beziehungsweise Jannis ja zu der Zeit erst 4 Wochen alt war, wenn ich jetzt gerade keinen Denkfehler habe, aber es war so, ne? Es war ja 4 Wochen nach Jannis Geburt, dass du den Einsatz hattest. Hattest du in dem Moment aber auch so ein bisschen diesen Drang, so dieses nach Hause kommen, also nach Hause, schnell nach Hause fahren und deine Kinder unbedingt in den Arm nehmen?
Ja, natürlich. Wollen? Das mache ich nach jedem Einsatz.
Ja, ja, aber so, dass du das machst, ist klar. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber dass du auch so dieses merkst, wie soll ich sagen? Man hat in dem, oder ich kenne es selber, du hast in diesen Momenten dann manchmal das Gefühl, dass du deine Gefühle jetzt unbedingt ausdrücken musst. Durch diese Umarmung, durch diese Liebe zu den Kindern.
Ja.
So wie wenn du was ganz Schlimmes hast, dass du deine Frau in den Arm nimmst oder so halt. Ne? Das ist das Gleiche so.
Ja.
Und das kann ich mir schon vorstellen, dass dann dieses ist, fuck, ich muss jetzt mal schnell nach Hause. Ich muss die erstmal in den Arm nehmen.
Ja, natürlich. Das war
so, dass das einer dieser vorherrschenden Gedanken auch auf der Heimfahrt ist eventuell.
Auf jeden Fall, ja, ganz klar. Also ich erinnere mich gerade, ich habe dann auf der Heimfahrt mit meiner Mentorin noch telefoniert. Und als ich zu Hause war, wurde erstmal geknuddelt natürlich. Ne? Nee, auf jeden Fall. Also das
ist, ich glaube, das ist ja so ein Amplifier für die Dankbarkeit in dem Moment. Ne?
Ja.
So dieses, jedes Shooting macht es ja nochmal wieder bewusst. Das Shooting klingt jetzt doof, aber jeder Einsatz macht dir nochmal bewusst, was für ein großes Glück du da zu Hause hast und dass es halt nicht selbstverständlich ist und wie wertvoll das halt ist. Ne?
Ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass es halt auch immer so ein Gefühl ist, dass es mitschwingt.
Mhm. Ja.
Deswegen wollte ich da nochmal kurz einhaken.
Ja, genau. Dann würde ich nochmal überleiten zu der Verbindung von Leben und Tod. So, das, da hatten wir ja in der Folge am Montag auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das irgendwie zusammengehört.
Ja, das eine kann ich ohne das andere. Ne?
Richtig, ja. Und ich hatte, wie gesagt, zwei Momente so im Laufe der, der erste war in der Schwangerschaft mit Jella oder nach ihrer Geburt und der zweite nach meinem ersten Einsatz. Ich fange mal mit dem nach dem Einsatz an. Und zwar war das, ich bin aus diesem Wehenzimmer rausgegangen, zufälligerweise auch tatsächlich das Wehenzimmer war, wo Elisa drin lag, 4 Wochen vorher.
Da wäre ich noch drauf gekommen, ob da...
Ne, das war auch nochmal so ein Ding, aber das war es gar nicht, sondern vielmehr dieser Kreissaal, das ist ja, man denkt ja immer, wenn du Kreissaal sagst, denkst du, das ist halt dieser Raum, wo Kinder zur Welt kommen.
Das ist ja ein Flur, wo mehrere Räume sind.
Genau, es ist ein Flur, wo mehrere Räume sind. So. Und da war es eben...
Kreissaal
so,
heißt ja eigentlich die Abteilung. Oder
genau, so. Die Station sozusagen.
Ja.
Das ist ja, im Prinzip ist ja eine Station sozusagen. Naja,
Botenstation.
Ja, genau. Und da war nun dieses besagte Wehenzimmer und rechts von, also auf dem Flur rechts neben diesem Wehenzimmer war so eine kleine Sitzecke. Ne? Also da stand irgendwie ein runder Tisch und 4 Stühle oder so. Und ich kam also aus diesem Zimmer raus, ne? nachdem ich eben die besagten Fotos gemacht hatte und habe dann mitbekommen, wie an diesem Tisch eben ein Pärchen saß, ne? Sie mit ordentlicher Kugel vom Bauch. Einer Hebamme und die hatten gerade ihr Aufklärungsgespräch sozusagen oder ihr Kennenlerngespräch so, ne? Wie läuft das denn hier bei uns ab und so? Und da habe ich wirklich gedacht, krass, Leben und Tod, ne, oder zukünftiges Leben und Tod trennen genau 3 Meter Luftlinie gerade so. Ne? Also auf der einen Seite die am Boden zerstörten Sternkindeltern und auf der anderen Seite das junge Pärchen, das gerade sich, ja.
Das ist ja wahrscheinlich für eine Hebamme nichts anderes, ne? Ich sag mal, die kommt da aus dem Einkreis, hat gerade das Leben geschenkt.
Natürlich.
Ja. Und hat dann auf der anderen Seite das ganze Gegenteil, was bei ihr ja eigentlich, also wir wissen, dass die Quoten für diese Fälle sehr hoch sind, aber trotzdem ist es, glaube ich, auf die einzelne Hebamme betrachtet, ja doch eher wahrscheinlich die Ausnahme. Also da wird, glaube ich, bedeutend mehr Leben geschenkt als andersrum. Mhm. Auch wenn die Quoten so hoch sind, aber auf die einzelne Hebamme betrachtet, wird es wahrscheinlich so sein,
behaupte ich mal. Ja.
Ohne Gewehr, nagelt mich nicht drauf fest.
Ja,
aber.
Ja. Nee, ich stimme dir zu, denke ich auch. Ja. Ja, und das war halt einer der beiden Momente, wo ich so dachte, ja, krass, ne? Also das ist einfach, das gehört zusammen, so. Ne? Ja. Man sollte auch mehr darüber sprechen, dass das zusammengehört. So, deswegen machen wir das hier ja auch.
Ja, tatsächlich ist das hier für mich auch eine Konfrontationstherapie mit dem Thema Tod, weil ich das eigentlich, das ist bei mir ein Thema, was ich sehr krass vermeide, weil kurzer Exkurs hier am Ende noch, bei mir ist es immer so, wenn ich an den Tod denke, stelle ich mir immer mein Leben vor und wie das ja immer, kennst du doch dieses Beispiel, dass du dir einen Zentimeter, ein Maßband nimmst, was quasi die Geschichte oder die Zeit der Welt oder der Erde bedeutet, und du darauf deine, nehmen wir mal 80 Jahre markierst, dass das ja gefühlt nicht mal ein Millimeter ist oder so.
Ja, ja.
Und ich finde es, ich finde diese Vorstellung so krass, mit der tue ich mich halt so schwer, da ist nichts, dann habe ich 80 Jahre und dann ist wieder nichts. So, dass es dieses Nichts gibt, ist für mich nicht vorstellbar. Und es sind auch so Momente, wenn ich darüber nachdenke, dass ich sofort so ein unbehagliches Gefühl bekomme, weswegen ich dann ganz schnell versuche, diese Gedanken wieder wegzuschieben. Wobei ich aber auch die letzten Jahre, vor allem seit Lu angefangen habe, mich eher damit zu beschäftigen und für mich auch mehr den Gedanken greifbar zu machen, dass da doch irgendwas ist und dass da irgendwas sein wird. Und dass es nicht sein kann, dass wir einfach so binär sind. 0, 1, 0. Mhm. Nur, dass die 1 halt echt sehr, 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 also ich als ehemaliger Programmierer im Sonderschema würde sagen, das ist ein kurzes Signalflackern, dann musst du sogar entsprellen, damit du es überhaupt siehst. Mhm. Ja. Das mal kurz dazu. Aber ja, es ist sehr nah beieinander. Das eine kann nicht ohne das andere, das ist auch so, weil es gibt nur Tod, weil es Leben gibt und es gibt auch nur Leben, ja. Es ist ja auch so dieses, was man oft auch gar nicht so bewusst hat, aber was einem auch oft begegnet irgendwie, ist so dieses ein Leben für ein Leben. Das begegnet einem auch öfter, als man denkt. Wenn man mal aktiver die Augen offen hält, dass irgendwo ein Leben endet, damit ein anderes beginnen kann oder so.
Du machst gerade die perfekte Überleitung zu meinem zweiten momentanen Moment.
Immer wieder gerne.
Das ist wirklich, das ist verrückt gerade. Also wenn ich fortfahren
darf. Ja, klar.
Genau, das war wie gesagt direkt nach der Geburt von Jella. Es war so, wir waren dann ja 3 Tage irgendwie im Krankenhaus, so wie das halt so ist, ne, und im Familienzimmer. Und dann kommt es ja irgendwann dazu, dass du deine U2-Untersuchung hast und da wird irgendwann gesagt, so, sie sind entlassen, viel Spaß, fahren sie nach Hause. So, wirst ja rausgeschmissen dann
im Krankenhaus. Ja, wir brauchen das Zimmer raus.
Richtig, richtig, genau. Reinigungskraft steht, kommt schon rein und sagt so, komm. Ne?
Ja, frühstücken Sie noch oder gehen Sie vorher?
Richtig, ganz genau. Und da war es so, ich bin halt dann zum Auto gelaufen und habe den Maxi-Cosi geholt. Und als ich dann mit dem Maxi-Cosi in der Hand, eben auch voller Vorfreude, wie das halt so ist, in Richtung des Krankenhauses zurückging, fuhr auf einmal ein Auto an mir vorbei und es war ein Leichenwagen. Und da habe ich auch so gedacht, ja, krass. Ne? Das war so der zweite Moment, wo es so Klick gemacht hat, wo ich auch nochmal irgendwie so instant emotional weitergereift bin. So, das ist sowieso, also in den letzten Jahren, was da passiert ist, so durch die Kinder auch, verrückt. Also da, man guckt halt ganz anders auf Dinge. Ne? Aber da habe ich so gedacht, ja, unsere Kleine ist geboren und vielleicht ist in derselben Nacht jemand hier verstorben im Krankenhaus.
Vielleicht in derselben Sekunde?
Ist, ja, vielleicht, man weiß es nicht.
Genau. Das ist ja.
Und das waren so die beiden Momente, wo ich dachte, ja, es gehört zusammen. Auch wieder, du musst dankbar sein, dass du Leben geschenkt bekommen hast jetzt, ne, durch die beiden Kinder. Und ich glaube, das rundet die ganze emotionale Geschichte so ein bisschen ab.
Schönes Schlusswort, glaube ich.
Ja.
Ein Leben für ein Leben.
Ja.
Ja, das war die Pilotfolge für Leuchtfeuer. Eine sehr lange Pilotfolge, aber ich glaube, es war wichtig. Es ist wie so oft, wie ich es gerne sage bei Sternwege, wir haben ganz, ganz viele Themen, die ganz, ganz viel Raum brauchen. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, diese Themen künstlich zu komprimieren,
ja,
und zu kürzen, sodass sie undurchsichtig bleiben. Mir ist es lieber, ihr stückelt den Podcast für euch selber. Ich glaube, gerade so eine Leuchtfeuerfolge kann man auch mal an 3 Tagen hören. Wenn wir jetzt hier bei 1:40 sind, jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde, also um und bei 3 Tage, dann bist du damit durch. So habt ihr wenigstens für die ganze Woche was, ne? Also ist ja auch schön.
Ja.
Ich glaube, einige haben sich gewünscht, dass sie jeden Abend was von Sternwege haben. Jetzt ist es soweit. Nein, es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, diese Pilotfolge mit dir aufnehmen zu dürfen und mit diesem wundervollen Thema, das, glaube ich, wie gesagt, eines der präsentesten ist für viele Sternkindeltern.
Hm.
Vor allem für mich auch nochmal den Gegensatz zu sehen, dass der Fotograf vor sich mit den Eltern hinsetzt und quatscht so bei dem ersten Einsatz und alles so ein bisschen abklärt. Wohingegen es bei uns so war, dass du bereits fotografiert war als Solo und wir nur noch dazugestoßen sind, um die Familienfotos zu machen und da nur einen kurzen Austausch mit dem Fotografen hatten. Was es nicht minder schön gemacht hat.
Ja.
Ja, wie gesagt, war mir ein Fest, nach der Folge vom Montag jetzt auch diese zu machen. Wie bereits gesagt, wir werden da noch ein bisschen was vor uns haben. Egal, ob es die Messe im Mai ist, ob es der Blog ist, ob es weitere Folgen zusammen sind mit dir als, ich sag mal, Interviewer meiner selbst. Insofern, ja, ihr kennt das Spiel. In den Shownotes findet ihr alle wichtigen Links. Ihr findet dort mein Instagram-Profil, um mich mit Nachrichten zuzubomben. Ihr werdet dort Tims Profil finden, um eure Fragen an ihn zu richten, die dein Sternkind oder die Sternkind-Fotografie betreffen. Vor allem, wenn ihr selber den Gedanken hegt, da vielleicht aktiv werden zu wollen. Ich verlinke euch natürlich dein Sternkind selbst mit ihrer Homepage und mit der Instagram-Seite. Es gibt die E-Mail-Adresse hallo@sternwege-live.de, falls die Zeichenbegrenzung bei Instagram euch daran hindert, mir einen Aufsatz zu schreiben. Nutzt gerne die. Und zu guter Letzt gibt es den Buy Me a Coffee Link, mit dem ihr Sternwege einmalig oder monatlich unterstützen könnt. Das Ganze dient hauptsächlich, um die laufenden Kosten zu decken oder ins Projekt zu investieren. Wie auch zuletzt schon mit einem MacBook geschehen. Dafür gibt es auf dem Linktree, den ihr auf Instagram findet, auch nochmal einen separaten PayPal-Sammelpool. Und jetzt würde ich sagen, entlassen wir euch, ja, wenn ihr es am Stück gehört habt, ins Wochenende. Ansonsten seid ihr schon fast in der neuen Woche, ich weiß es nicht. Am Montag gibt es die neue Folge, wie gehabt. Und bis dahin, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit, schenkt viel Liebe und denkt immer daran, ihr seid nicht alleine. Und auch im Leuchtfeuer gilt es wie in den Hauptfolgen, der Gast hat das letzte Wort.
Ganz lieben Dank, Hannes. Es war auch für mich ein Fest. Also ich glaube, wir haben die erste Folge hier erfolgreich gerockt, um bei dem Narrativ zu bleiben. Und ja, auch ganz lieben Dank an euch da draußen, dass ihr durchgehalten habt und euch die Folge bis zum Ende angehört habt, wenn ihr das hier hört. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Einblick geben konnte in die Arbeit von Dein Sternkind. Und ich hoffe, die Relevanz auch von diesen Fotos ist so ein bisschen rübergekommen. Ganz herzlichen Dank.
Adios. So, das war's für heute bei Sternwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.